Am Ende wurde es Rang 8 für die Eintracht aus Frankfurt und damit wurden ehrlicherweise alle Saisonziele verfehlt. Und nicht nur das, sondern man hat auch gleich zwei Trainer verschlissen. Wir wollen über all das sprechen mit René vom Eintracht Frankfurt Podcast, jetzt hier im Rasenfunk.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Ich werde eine Wohnung hier suchen, um hier dann in der Nähe der Arena auch zu wohnen, aber es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Gerade vor dem Hintergrund des doch etwas angespannten Wohnungsmarktes in Frankfurt am Main würde einem doch interessieren, wie das bei Albert Riera eigentlich war. Oder war er die ganze Zeit im Hotel? Naja, wir werden es herausfinden. Ist vielleicht auch nicht die wichtigste Frage. Wichtig ist, euch hier begrüßen zu dürfen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und René Kurfürst ist hier vom Eintracht Frankfurt Podcast. Servus René, schön, dass du mal wieder da bist.
Gute Max, schön, dass ich mal wieder da sein darf.
Ja, wir haben irgendwann mal drüber geredet, wie lange es her ist. Es sind schon Jahre ins Land gezogen und das, obwohl ihr ja eine Instanz seid. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, 612 Folgen sind bisher erschienen, René. Du sagst mir gleich nochmal, wann habt ihr angefangen? Ihr wart doch vorm Rasenfunk dran.
Wenn ich es jetzt nicht komplett durcheinander werfe, dann war es die erste Folge der 17. Februar 2010.
Wahnsinn. Stark. Ihr wart ordentlich vom Rasenfunk dran. Wir haben uns ja 2014 erst gegründet, also absolute Institutionen der Podcast-Szene. Und trotzdem, René, habe ich noch gar nicht bei einer Saisonbilanz von euch spicken können. Warum denn das? Habt ihr keine Lust mehr?
Nee, wir haben bewusst gesagt, wir geben uns erstmal die erste Woche danach ein bisschen Zeit und dann haben wir jetzt Termine gesucht. Also wir werden unsere Saisonabschlussfolge nächste Woche aufnehmen. Entweder Montag oder Dienstag, das ist noch nicht so ganz geklärt, aber die Wochen waren jetzt auch wegen Feiertagen und so weiter bei allen so ein bisschen dünn gesät. Und ich habe aber auch im Hintergrund ist es so ein bisschen, dass man die Motivation jetzt gerade nach dieser Saison über die Eintracht zu reden, die ist jetzt nicht so umschweifend wie in den Jahren zuvor vielleicht.
Aber hast du mir nicht mal erzählt, dass wenn es der Eintracht schlecht ging, dass dann die Downloads immer besser waren, als wenn die Eintracht Erfolg hatte?
Das ist richtig. Aber geht's denn der Eintracht wirklich schlecht? Das ist ja die andere Frage, die zu beantworten ist.
Naja, also in welchem Internet hältst du dich denn auf? Also ich kenne nur das Internet, in der Eintracht-Fans Dinge anzünden wollen.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, das hängt aber nicht damit zusammen, dass es der Eintracht wirklich schlecht geht, sondern ich glaube, das hängt eher so ein bisschen mit diesem Gefühl zusammen, was die Saison bei einem hinterlässt und eher der Weg zu diesem 8. Platz, den du ja in deinem Intro so schön benannt hast, wie man da hingekommen ist und nicht, dass es tatsächlich Platz 8 am Ende dann geworden ist. Also ist zumindest meine Wahrnehmung und ist zumindest das Gefühl, mit dem ich da unterwegs bin.
Ja, stimmt. Es war auch eine falsche Darstellung meinerseits, weil eigentlich ist es ja eher so, dass das Gros der Eintracht-Fans, die ich kenne, die sind einfach nur froh, dass das Ganze vorbei ist. Die hatten auch keinerlei Lebensfreude mehr in sich, was die letzten Spiele angeht. Und es gab zwar diejenigen, die Dinge anzünden wollen, die haben das dann aber leider auch im Stadion getan, was ja wirklich der Tiefpunkt einer verkorksten Saison war, dass man auch sogar auf in diesem Bereich, wo es so klare Regeln gibt, Pyro hat die Hand nicht zu verlassen, Böller und Raketen immer scheiße, fand noch nie jemand gut, außer irgendwie ganz, 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 ganz wenige Leute. Aber dass das auch noch mit dazugekommen ist an diesem 34. Spieltag, also ich kenne Leute, die mir schon vor Anpfiff, also vor verspätetem Anpfiff geschrieben haben, gesagt haben, ey, kann die Saison einfach vorbei sein.
Ich kenne mehr als genügend Leute und wir haben ja mit Basti auch bei uns einen in der Runde, der das ja auch immer wieder thematisiert hat, die gefühlt ab dem 25. Spieltag schon gesagt haben, so können wir jetzt bitte die Saison einfach beenden und einfach nochmal von vorne anfangen, das bringt doch so alles nichts.
Und wo würdest du das jetzt aber jetzt mal so ganz aus der Hüfte geschossen einordnen? Weil wir hatten das ja schon öfter, das erinnern sich die jüngeren Hörerinnen und Hörer, die wissen das nicht. Aber früher war das schon manchmal so, dass wir Eintracht Frankfurt-Segmente aufgenommen haben und die waren nicht immer geil, muss man sagen. Ich meine, wir zwei haben auch Herbert Bruchhagen erlebt und bei allem, was er geleistet hat für die Eintracht, toll, dass er sie solider wirtschaften hat lassen, aber die Friedhelm-Funkel-Jahre waren dunkle Jahre. Das waren ganz, ganz dunkle Jahre. Einfach nur, was so die Freude am Spiel anging. Und es hing dann eher an Spielern, dass man dann Freude hatte. Also Amanatidis, Alex Meyer, Fußballgott, Kayo und so weiter mit seinem Fernschuss gegen War das, gegen wen hat er denn den Fernschuss gemacht? Es war nicht Richard Goltz, aber es war gegen den HSV, glaube ich. Naja.
Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, aber an das Tor erinnere ich mich noch. Ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war, aber an das Tor kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da waren ja jetzt auch nicht so viele, an die man sich erinnern konnte.
Aber glaubst du denn, dass das jetzt eine andere Qualität hat oder kommt der Unmut eher daher, weil man es halt nicht gewohnt ist, weil die Eintracht selbst die schlechteren Saisons immer noch durch irgendeinen Titel oder irgendeinen Erfolg retten konnte in den letzten Jahren?
Das jetzt, also ich kann da jetzt auch wieder nur so von mir ausgehen und ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus beidem. Zum einen, man wusste, dass es kommen wird, dass die letzten Jahre einfach zu gut waren und dass du irgendwann auf diesen Boden der Tatsachen zurückgeholt werden wirst. Und die Eintracht ist halt auch keine Mannschaft, die man dauerhaft immer auf diesen europäischen Platz setzen kann. Ne? Wenn es gut läuft, dann kann sie da mitspielen. Wenn es nicht so gut läuft, dann rutscht sie da halt dran vorbei. Das ist die natürliche Erwartungshaltung, die man haben muss. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen mitspielt. Aber was halt einfach eher so das Thema ist, ist, wie gesagt, der Weg dahin, dass man der Eintracht konsequent beim falsche Entscheidungen treffen in die Saison zugucken konnte und dann immer wieder gedacht hat, so, warum? Es hat doch funktioniert und ihr müsst doch eigentlich nur eine richtige Entscheidung treffen. Und es ist ja, ja, und es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie drüber reden, dass wir irgendwie abgeschlagen sind oder irgendwas, sondern du hättest ja auch bis zum letzten Spieltag noch die Möglichkeit gehabt, da irgendwie zuzugreifen. So, ja? Und das ist ja auch nicht nur in der Bundesliga, das ist ja auch in der Champions League so gewesen. Da hättest du ja auch noch, na, nicht bis zum letzten, aber bis zum vorletzten Spieltag auch noch irgendwie Möglichkeiten gehabt, dich zumindest in diese Zwischenrunde irgendwie zu retten. Also, ne, es ist ja schon auch so, dass du denkst, so, wir sehen das rettende Ufer und trotzdem hören wir irgendwie auf zu schwimmen. Das ist halt Quatsch.
Und das ist ja genau wahrscheinlich der Punkt, weil wenn du jetzt sagst, ja, man kann nicht europäisch erwarten und Europapokalteilnahme, dann könnten wir da jetzt schon lange drüber diskutieren, aber das müssen wir in dem Fall nicht, weil was auf jeden Fall ein Fakt ist, dass du dich mit dem SC Freiburg, der ja der direkte Konkurrent war um Rang 7, also mit dem musst du dich messen können. Ansonsten hast du ganz viele Dinge falsch gemacht, nach allem, was gut lief jetzt in den letzten Jahren. Plus der SC Freiburg ist jetzt auch gerade nicht vor Kraft nicht mehr durch die Tür gekommen, hinten raus in der Saison, sondern ja, das war auch historisch schon wirklich eine der schlechteren Saisons von allen eben ab Rang 7 aus. Und das macht es halt eben, also aber ehrlich gesagt, also das ist halt dann die Eintracht, wie man es ja auch schon früher mal kannte. Also ich will es ja auch gar nicht sagen, dass es jetzt immer alles wieder so sein wird, aber früher war die Eintracht doch auch Expertin darin, Dinge zu botteln, wie man heutzutage sagt. Früher hat man da noch vom, Basti hat immer den tollpatschigen Kellner genannt, der ja irgendwie, und also das ist die Eintracht, die ich kennengelernt habe und auch ein bisschen lieben, ehrlich gesagt.
Ja, also das Gefühl ist definitiv nicht unbekannt, dass man da irgendwie alles das, was man vorne aufgebaut hat, hinten mit dem Arsch wieder einreißt. Also das ist, wie du es ja richtig sagst, wir haben sehr dunkle Zeiten der Eintracht auch erlebt. Da waren viele divahafte Jahre dabei und dieses Gesicht zeigte sich diese Saison wieder. Und trotzdem hatte man noch irgendwie am Ende diese Chance und hätte wahrscheinlich einfach nur sich ein bisschen strecken müssen und dann wäre das auch gar nicht so dramatisch am Ende gewesen, wie es vielleicht jetzt von dem einen oder anderen dargestellt wird.
Ja, wobei, ich würde gerne nochmal die Diskussion führen, wie man über die Conference League dann wirklich gesprochen hätte, wenn man sich für sie qualifiziert hätte, wenn im eigenen Stadion das Europa League-Finale ist.
Ja, also ich glaube schon, also da gebe ich dir recht, so aus so einer Fansicht, und da gehöre ich dazu, hätte ich auf die Conference League wenig Lust gehabt, wenig bis gar keine Lust, erst recht, wie du richtig sagst, wenn du parallel in dem anderen Wettbewerb, der nur irgendwie einen kleinen Steinwurf weiter gewesen wäre, am Ende das Finale im eigenen Stadion erleben dürftest. Ich glaube, es ist aber trotzdem für den Verein und für das Geschäftsmodell der Eintracht wäre es gar nicht so verkehrt gewesen, diesen Conference League Wettbewerb noch irgendwie mitzunehmen.
Ja klar, weil du hast jetzt einen Kader für eine Mehrfachbelastung, den du rein theoretisch nächstes Jahr so nicht brauchst. Aber gleichzeitig musst du eigentlich auch nicht so aussieben. Ich fand, dass die Saisonbilanzkonferenzen von Markus Krösche, die lohnen sich wirklich immer.
Ja.
Und ich fand die dieses Jahr auch, danke nochmal an Rob, der hat mich im Discord darauf aufmerksam gemacht. Deswegen habe ich sie trotz Royalstress mir noch einverleiben können. Ich fand die auch wieder unheimlich selbstreflektiert, wahnsinnig selbstkritisch. Er hat auch, und ehrlich gesagt, ist dann egal, ob es rhetorischer Trick war oder auch Überzeugung, er hat damit aber den kritischen Fragen gleich den Wind aus den Segeln genommen, weil er bei ganz vielen Dingen in seinem Eingangsstatement gleich gesagt hat, das war mein Fehler, das ist auch meine Verantwortung, das liegt jetzt nicht an anderen, sondern das habe ich falsch gemacht. Wie glaubst du denn, geht man jetzt aktuell mit dieser Situation um? Ich meine, wir nehmen jetzt am Pfingstmontagnachmittag auf. Wir wissen auch noch nicht, wer der neue Trainer wird. Was ist denn dein aktuelles Gefühl der Eintracht und den Verantwortlichen wie Markus Krösche gegenüber?
Also, Markus Krösche hat wahnsinnig gute Arbeit in den letzten Jahren gemacht. Er hat viele Transfers getätigt, die er dann doch deutlich schneller und deutlich stärker gezündet haben, als man es erwartet hat. Er hat ja auch mit Dino Topmöller einen Trainer geholt, wo ja auch so ein bisschen diese Story mit verbunden war, so nach dem Motto, ne, das ist ein Umbruchjahr und wir müssen das Experiment und wir müssen dem Ganzen irgendwie Zeit geben und so weiter. Und ich meine, am Ende haben wir ja dann letztes Jahr mit Topmöller die Champions League über die Liga erreicht. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass das, was er da aufgebaut hat, irgendwie schlecht ist. Und genauso wie du sagen musst, die Eintracht ist ein Verein, der es auch mal wegstecken muss, wenn er ein Jahr nicht europäisch spielt. Auch das muss irgendwie drin sein, musst du auch sagen, naja, ich muss auch einem Markus Krösche zugestehen, dass er mal ein Jahr hat, wo halt nicht alle Karten so gespielt werden, wie er sich das am Anfang irgendwie gedacht hat. Also ich kann ihm da jetzt keinen Vorwurf machen. Ich fand auch, dass er in dieser Abschlusspressekonferenz sehr reflektiert war, wie du sagst, dass er sehr viel Verantwortung da auch übernommen hat. Und die entscheidende Frage wird halt sein, ist es jetzt in diesem ganzen, in diesem Geschäftsmodell, in dieser Entwicklung, die die Eintracht in den letzten Jahren genommen hat, ist es jetzt so eine Lernkurve, die man da jetzt irgendwie einzieht? Und zieht man da jetzt die richtigen Schlüsse draus? Oder ist es jetzt der Beginn der Krise, der schon auf manchen gedruckten Blättern irgendwie als Headline tituliert wird, von wegen Eintracht Frankfurt ist in der Krise? Das entscheidet sich jetzt in den kommenden Monaten und wird sich zeigen, wie wir in die neue Saison einstarten.
Und das ist ja auch genau dein erster Punkt, also vom Königsklassentraum zum Boden der Tatsachen und eben dann genau diese Frage. Wird das Teil einer Lernkurve sein oder schon Beginn der Krise? Wenn wir uns mal versuchen, so ein bisschen zu nähern der Frage, was hat sich denn da eigentlich zur letzten Saison verändert? Dann sehen wir prominente Spielerabgänge, daran ist man gewohnt, aber bisher hatte man immer das Glück, dass man das ausgleichen konnte, aber Ekitike und Marmoush in einer, also den einen im Winter und den anderen im Sommer zu verlieren, aber unglaublich, was da der Eintracht verloren gegangen ist. Man hat dementsprechend auch deutlich schlechter abgeschnitten in entscheidenden Kategorien, also zum Beispiel nach den Expected Goals, also wie viele Tore waren statistisch wahrscheinlich, wie man sie sich herausgespielt hat. Da liegt die Eintracht auf Rang 13, noch hinter Wolfsburg und dem ersten FC Heidenheim. Du willst nicht hinter Wolfsburg liegen, außerhalb bei herausgeworfenes Geld. Aber da ist es auch nicht schwer
hinter Wolfsburg. Ja gut, aber da liegst du automatisch hinter Wolfsburg. Genau. Da musst du dich nicht mal für anstrengen.
16 Punkte sind es weniger im Vergleich zur Vorsaison. Und auch die Tore haben sich dann entsprechend auch verringert, aber gar nicht so sehr. Und das ist nämlich schon so der erste Punkt, den ich habe. Ich weiß, dass wir im Nachhinein immer schlauer sind, aber wir haben das im Rasenfunk auch im letzten Jahr schon so angesprochen. Also während die Expected Goals um 20 Tore zurückgegangen sind, sind die erzielten Tore nur um 7 Tore zurückgegangen. Mhm. Das heißt ja, sowohl letzte Saison hat man die Expected Goals übertroffen, als auch in dieser Saison ist man eigentlich noch ganz gut mit dabei herausgekommen. Also wenn wir jetzt mal die Marmoush und Ekitike-Frage stellen und ich dich jetzt frage, lag es an deren Fehlen, dass die jetzt eben nicht mehr mit dabei waren, dass die Eintracht schlechter war? Wie wäre deine Antwort?
Meine Antwort wäre, du hast mir das Nein ja quasi auf dem Tablett dahingelegt. Ich kann ja jetzt eigentlich gar nichts anderes sagen. Also ich meine,
klar,
wenn du jetzt einen Marmoush und einen Ekitike in dieser Saison auch da gehabt hast, dann hättest du halt diese Individualspieler gehabt, die halt doch nochmal irgendwie den Karren rumreißen können. Das allein macht's aber nicht aus. Also am Ende bist du nicht dran gescheitert, dass du nicht genug Tore geschossen hast, sondern bist dran gescheitert, dass du zu viele Tore kassiert hast. Es bringt dir halt nichts, wenn du 2 Tore im Schnitt pro Spiel schießt, aber halt dann auch gefühlt irgendwie jedes Mal 3 Stück wieder kassierst. Und in vielen Spielen waren es ja tatsächlich auch 3 Tore. Ich meine, wir haben es geschafft, von Werder Bremen, die seit 2 Monaten im eigenen Stadion kein Tor geschossen haben, 3 Tore zu kassieren. Also musst du auch erstmal die Leistung vollbringen. Also ich glaube, das war eher so das Thema. Der Kader hat sich, glaube ich, gar nicht so sehr, also er hat sich schon verändert mit dem Weggang von Ekitike und Marmoush, aber das waren ja ansonsten nicht so wahnsinnig viele Abgänge. Du hast ja viel vom Kader, der im letzten Jahr ja wahnsinnig performt hat, auch halten können. Ja, es hatte, glaube ich, dann am Ende andere Gründe.
Aber wie glaubst du denn, dass sich die Expected Goals Allowed entwickelt haben? Also wie viel Expected Goals die Gegner der Eintracht hatten im Vergleich zur Vorsaison? Ist es deutlich schlechter geworden, deinem Empfinden nach? Also wir haben vorher vereinbart, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe die Statistiken rausgesucht. René hat sich da jetzt nicht tief reingegraben.
Nee. Auf den Wettkampf wollte ich mich nicht einlassen.
da bist du wie die Eintracht. Nee,
der war fies.
Ja, ich wollte dich jetzt eigentlich auch gar nicht so aufs Glatteis führen. Aber was sagst du, wenn ich dir sage, die Expected Goals sind nur um 0,6 im Saisonwert gestiegen? Die Expected Goals Allowed, also die der Gegner.
Die der Gegner.
Also so viel mehr zugelassen hat man gar nicht.
Das hat sich anders angefühlt, muss ich dann ganz ehrlich sagen.
Ja, finde ich auch.
Man hat halt an vielen Stellen den Gegner halt einfach eingeladen, indem man halt einfach da sehr, sehr offen, sehr unkonzentriert war und hat halt den Gegnern ermöglicht, Tore zu machen aus Situationen, wo man eigentlich sagen müsste, da hätte jetzt kein Tor entstehen müssen. Von daher wundert es mich wahrscheinlich unterm Strich gar nicht so sehr, dass der Wert gar nicht so sehr angestiegen ist, wie die Anzahl der Gegentore angestiegen ist.
Das ist allerdings wahr. Also plus 19 Gegentore. Das ist eben der krasse Unterschied. Ja, im Grunde sind wir damit ja unter anderem schon beim Torhüter-Thema, oder? Also Kaua Santos und Michael Zetterer, Kevin Trapp weg. Klar, ist es immer logisch, dass wir im Nachhinein immer alle schlauer sind. Aber ja, was der Probleme, die aufgetreten sind oder welche dieser Probleme, hätte man denn vielleicht dann doch antizipieren können?
Ja, ich glaube, dieses Torhüter-Thema ist eins gewesen, das hätte man im Vorhinein sehen können, dass das ein schwieriges wird. Wie du schon richtig sagst, wenn man rückwirkend da drauf guckt, dann ist das alles wesentlich einfacher als in dem Moment der Entscheidung selbst. Und ne, so sind wir beide, die jetzt hier heute reden, auch in diese Entscheidung, wie sie damals getroffen wurde, so überhaupt gar nicht eingebunden, sondern wir können es ja nur von außen betrachten. Es war halt direkt so ein Ding am Anfang der Saison, kurz vor dem ersten Ligaspiel, wo du halt wieder so ein bisschen Unruhe in dieses Thema reingebracht hast, was unnötig war, meiner Meinung nach, und du auch die Möglichkeiten dahinter, jetzt irgendwie eine Story zu erzählen, um das auch irgendwie allen Leuten irgendwie klarzumachen, nicht genutzt hast. Also für mich sind da nach wie vor in dieser Entscheidung Fragezeichen drin, wo ich sage, warum kam man zu dem Entschluss, dass das eine gute Idee ist, das so zu machen?
Naja, die einfache Antwort, aber vielleicht auch verkürzte Antwort, das wirst du mir jetzt gleich sagen, wäre, die Eintracht ist extrem gut darin, Talenten Spielzeit zu geben und damit wahnsinnig viel Geld zu verdienen.
Ja.
Und Kaua Santos ist unbestrittenermaßen ein Talent. Und jetzt wollte man halt das auf der Torhüterposition durchziehen, was man mit dem Mittelstürmer auch schon die ganzen letzten Jahre gemacht hat.
Ja, mit dem Unterschied, dass du da eine andere Herangehensweise meiner Meinung nach wählen musst, weil bei dem Mittelstürmer hast du im Zweifelsfall irgendwie jemanden nebendran oder du kannst jemanden nebendran stellen, du kannst es ein bisschen anders da irgendwie aufteilen, da kannst du auch mal irgendwie einfacher den Spieler irgendwie für 2-3 Spiele draußen lassen und sagen so, ne, wir haben jetzt hier irgendwie einen anderen taktischen Angang oder der Gegner verlangt das oder was auch immer, das kannst du halt bei dem Torhüter nicht, da machst du ja eigentlich dieses Wechselspielchen nicht. Und du hattest ja auch in dem Sinne einen Kaua Santos, der ja auch vorbelastet in Anführungszeichen in diese Saison ging, weil dir eigentlich klar sein musste, dass egal was der macht, jede Aktion wird auf die Goldwaage gelegt, wird irgendwie noch häufiger durch irgendwelche Wiederholungen gedreht. Und wenn man das Haar in der Suppe wirklich aktiv sucht, dann wird man auch in dieser Suppe ein Haar finden. Und auf das musste man sich einstellen und ich fand, das hat man zu wenig kommunikativ irgendwie begleitet.
Also Zetterer hat jetzt am Ende in der Liga 21 Startelf-Einsätze, Santos ist auf 13 gelandet. Wir haben ja da auch noch Verletzungen mit drin, aber es waren auch leistungsbezogene Wechsel mit drin. Was glaubst du denn, ist mit Kevin Trapp neben einem guten Torhüter vielleicht noch verloren gegangen? Weil es ist ja, wir können ja leider nicht beim Torhüter aufhören, wenn wir gleich über die defensive Schwäche sprechen.
Ich glaube, mit Kevin Trapp haben wir ganz, ganz viel verloren, außer eben einem guten Torhüter hast du auch jemanden verloren, dessen Stimme in diesem Kader einfach unwahrscheinlich viel Gewicht hat. Unter anderem auch dadurch, dass er wahnsinnig viele Sprachen spricht. Also, ne, er kann dir das ja dann auch, wenn du dir den diversen Kader anguckst, dann auch in der Landessprache dann mitteilen. Du hast halt eine Integrationsfigur verloren, für gerade auch für die jungen Spieler, die du angesprochen hast, ist halt, glaube ich, schon Kevin Trapp jemand gewesen oder ist er auch heute noch. Wenn der dir halt was sagt, dann hat das ein gewisses Gewicht, weil du halt weißt, er hat Erfahrung etc. Also ich glaube schon, dass wir da auch abseits des Platzes jemand ganz Wichtigen für dieses Konstrukt verloren haben.
Und warum glaubst du, hat man dann aber dennoch sich von Kevin Trapp getrennt? Also ich, ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie das im Sommer noch zustande kam, also von wem da die Initiative ausging, aber eigentlich, also wir hatten das doch auch schon mal, dass man sich von Kevin Trapp getrennt hat und wir dann gesehen haben, was gefehlt hat bei der Eintracht.
Ja, also ich weiß auch nicht 100% von wem da die Intentionen ausgingen für diese Trennung. Man hat ja damals dann die Geschichte erzählt, dass er halt eben seinen Lebensmittelpunkt, der sowieso immer zu einem Großteil in Paris stattfand, einfach da weiterhin hinverlegen will. Und ich glaube auch, dass das ein Punkt war, der richtig ist, dass Kevin Trapp da einfach ja ein zweites Zuhause hat. Ich glaube aber auch, dass man von der Eintracht-Seite her gar nicht so unbedingt böse darüber war, dass ein Spieler wie Kevin Trapp da geht, weil du damit halt auch jemanden von dieser Gehaltsliste runternimmst. Also du kannst mir jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt, der war jetzt nicht der günstigste Spieler mit Sicherheit. Man hätte mit vielleicht nochmal irgendwie eine Option machen können mit irgendwie, ne, Gehalt reduzieren und irgendwie Anschlussvertrag und sonstige Dinge irgendwie. Und man hat ja auch diese Folgebeschäftigung bei der Eintracht nie komplett ausgeschlossen. Vielleicht hat man sich da nicht einigen können und hat es dann auch von Eintracht-Seiten aus ein bisschen forciert. Es gibt da unterschiedliche Arten und Weisen, wie du das sehen kannst. Es war halt dann auch wieder so dieser Zeitpunkt in dieser Vorbereitung, so kurz bevor die Saison losgeht, ne? Gerade auf so einer wichtigen Position wie dem Torhüter, das auf den letzten Metern irgendwie zu machen. Dann auch den Cetera da zu holen. Was ich jetzt nicht sagen will, er ist ein schlechter Torhüter, das ist ein solider Bundesliga-Torhüter, aber es ist halt auch nur ein solider Bundesliga-Torhüter.
Es war die aktuelle Nummer 2 von Werder. Also er
ich wollte gerade sagen,
Nummer 1 der Vorsaison. Und
nee, es war eigentlich doch die neue Nummer 1. Es war doch die Geschichte damals, dass er sich dann gegen den Nachfolgetorhüter von Bremen, wie hieß er noch gleich oder wie heißt er noch gleich?
Pavlenka?
Nee.
Oder meinst du jetzt Mio Backhaus?
Ja, genau.
Der dann gespielt hat, ja.
Mhm. Ja, genau, der dann gespielt hat. Aber kurz vorher war ja noch die Story oder wurde ja noch bekannt gegeben, dass er sich in diesem Rennen um die Nummer 1 irgendwie durchgesetzt hätte, also etc. Mhm. Von daher vollkommen unverständlich, warum sollte denn jemand, der bei Bremen sich jetzt als Nummer 1 durchgesetzt hat, zu Eintracht Frankfurt wechseln und da die Nummer 2 werden, wenn man ihm nicht von vornherein irgendwie Spielzeit zugesagt hat. Und wenn man jetzt die ganz aktuellen Mitteilungen hört, dass er ja auch sagt, so nach dem Motto, na, er würde eigentlich auch gerne wieder gehen, wobei man immer nicht weiß, ist es der Spieler selbst oder ist es der Berater, weil er halt einfach nicht dauerhaft Nummer 2 sein will und ihm durch den fehlenden internationalen Wettbewerb jetzt auch die Möglichkeiten fehlen, da Spieleinsatz zu bekommen. Wo ich mich frage, naja, unter welchen Voraussetzungen bist du denn hierher gekommen? Weil es müsste doch eigentlich zu dem Zeitpunkt schon klar gewesen sein, dass Santos langfristig die Nummer 1 ist und du der solide Backup bist, den wir ohne Probleme da irgendwie reinwerfen können. Also da muss doch auch da in der Kommunikation ein bisschen was nicht so ganz richtig gelaufen sein.
Ja, also würde ich dir in der Theorie zustimmen. Ich weiß allerdings auch von Fußballspielern und gerade von Torhütern, die hören auch manchmal andere Dinge, als ihnen gesagt wurden. Also die denken von sich ja immer, sie sind die Eins und vielleicht gab es da auch dann kommunikativ was auseinanderging, was aber nicht mit dem Sender zu tun hatte, sondern mit dem Empfänger.
Ohne, ja, und ich sag mal, diese Art und diese Anzahl der Spiele, du hast es ja gerade eben gesagt, er hat 21 Mal auf dem Platz gestanden, die geben ihm ja auch zum gewissen Grade dann wieder für seine Argumente recht, zu sagen, naja, ich habe da gestanden und am Ende ist es zwar nur Platz 8, aber dass wir halt auf eben Platz 8 noch gelandet sind und am Ende noch die Möglichkeiten hatten, da war ich ja auch noch irgendwie mit dran beteiligt. Also er hat ja auch noch Argumente für seinen Anspruch, den er da geltend macht.
plus Santos verletzungsanfällig, geht verletzt in die Saison rein. Cetera steht die ersten drei Spieltage im Tor. Dann übernimmt Santos, aber nach dem Freiburg-Spiel entscheidet Dino Topmöller, Cetera ist die neue Nummer 1. Das hält dann bis zum 15. Spieltag, also vom 8. bis zum 15. Spieltag. Dann steht wieder Santos im Tor, verletzt sich aber wieder und deswegen vom 25. Spieltag an ist dann Cetera im Tor. So kam eben die Aufteilung zustande. Glaubst du, dass jeder dieser Torhüterwechsel hätte sein müssen? Ich meine, wir werden ja auf jeden Fall noch über Topmöller und dann auch Riera sprechen, aber jetzt so mit ein bisschen Abstand auch zu diesen Spielen?
Ja, ich glaube, Torhüter ist halt einfach die Position, wo du viel über Spielpraxis dann auch regeln musst, weil du, ne, du hast ja schon angedeutet, wir müssen auch noch über die Abwehr sprechen. Du brauchst da halt einfach eine solide Abstimmung zwischen dem Schlussmann und der Abwehr. Und wenn du immer dieses Rein-Raus dann da einfach hast, dann fehlt dir das ein Stück weit. Ich glaube, man hätte diesen Wechsel nicht machen müssen. Aber, und das ist vielleicht auch so ein bisschen getrieben von diesem Geschäftsmodell und von den Vereinbarungen, die man dann hinten dran auch getroffen hat, wenn man sagt, ne, wir haben mit Santos das nächste Supertalent, auf das man vertraut und wo man irgendwie auch vielleicht schon am Horizont irgendwie die nächsten Entwicklungsschritte irgendwie sieht, dann musst du ihn da halt auch spielen lassen. Ich glaube, man hat ihm und auch Cetera und der ganzen Mannschaft am Ende mit diesem Hin- und Zurück-Entscheidungen einfach keinen Gefallen getan. Man hätte das irgendwie anders lösen müssen und man hätte es wahrscheinlich auch anders lösen können. Und das wird einer der Punkte sein, über die jetzt Markus Krösche nachdenken muss, weil wenn man das halt eben hört, was Cetera jetzt sagt und ne, ich weiß auch nicht genau, was die Vereinbarungen mit Santos da dann waren, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Torwartposition auch in diesem Transfersommer wieder so ein Diskussionspunkt wird.
Ja, also meine persönliche These dazu ist, dass Noah Atubolo so ein bisschen den Torhütermarkt verblendet hat in der Bundesliga. Du hast dann sehr jungen Torhüter gesehen, der auch deutlich noch Probleme hatte in seiner Anfangssaison, der sich aber so stabilisiert hat, dass er jetzt eben ein riesiges Asset ist. Also der wird auf jeden Fall Freiburg viel Geld bringen. Früher war es ja eigentlich eher so und bei anderen Vereinen ist es auch so, du verleihst Torhüter in andere Ligen, dann eben nicht auf dem Leistungsniveau der Bundesliga meist, dass sie dort Erfahrung sammeln und holst sie dann mit mehr Spielminuten in den Knochen dann bei dir in den Kasten als neue Nummer 1.
Was bei der Eintracht in der Vergangenheit auch irgendwie immer nicht funktioniert hat. Also die Nummer haben wir ja ein paar Mal versucht und haben es dann auch immer nicht irgendwie durchgezogen, weil wir dann doch immer, wenn es zu dem Punkt kam, wo man gesagt hat, jetzt müsste man diesen Wechsel eigentlich machen, sich dann davor gescheut hat. Und ja, Atubolo hat da so ein bisschen den Markt geblendet, aber der ist halt auch in einem Umfeld, in einem Verein, der halt sagt, wir gehören zu den Top 20, ist halt was anderes zu sagen, naja, wir wollen um Europa mitspielen und du hast halt immer noch dieses Rundherum mit Stadion, Presse etc. Da kannst du es halt schwer aushalten, wenn dann der Torwart einfach mal für 5, 6, 7 Spiele daneben greift. Und das gehört aber zum Lernprozess dazu.
Ja, klar. Also könnte man jetzt gegen argumentieren, aber das muss ja hier an dieser Stelle gar nicht sein. Ich will stattdessen dann mit dir über Tuta noch sprechen. Tuta hat in der Vorsaison die 7. meisten Minuten gesammelt aller Eintracht Frankfurt-Spieler.
Ja.
Und er war auch sehr flexibel einsetzbar. Vielleicht hat er nicht so geglänzt wie andere, beziehungsweise ehrlicherweise ganz sicher hat er nicht so geglänzt wie andere Verteidiger. Mhm. Aber wie sehr hat er vielleicht gefehlt und wie blickst du denn darauf, dass man ihn auch hat ziehen lassen im Sommer, ohne ihn adäquat zu ersetzen?
Also, wir haben damals schon in unserem Podcast gesagt, dass Tuta ein wahnsinnig wichtiger Spieler ist und dass wir eigentlich den Bedarf sehen, dass da nochmal nachgelegt wird. Und ne, er war ein wahnsinnig wichtiger Spieler und das hat sich in dieser Saison auch gezeigt. Er war auch immer ein Spieler, wo du auch mal mitrechnen musstest, dass er dann auch wieder wilde 5 Minuten hat und irgendwelche Aktionen abreißt, die halt irgendwie überhaupt nicht auf dem Plan sind. Aber ne, auf der anderen Seite hat er dann auch in sehr vielen Spielen einfach die Leistung gebracht, die du in diese Abwehr brauchst. Ich glaube, man hat das unterschätzt, wie wichtig er dann da ist. Und man hat vielleicht auch ein Stück weit überschätzt, wie sehr ein Christensen, ein Theat, ein Koch und ein Nathaniel Brown da funktionieren. Ich glaube, die haben, ne, das ist einfach alles so meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, die haben in der letzten Saison auch aufgrund dessen, wie es im Gesamtverlauf der Saison gewesen ist, ein Stück weit überperformt. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass ein Theater jetzt auch noch nicht 20 Jahre Bundesliga-Erfahrung auf dem Rücken hat. Also der ist ja auch noch im Verhältnis jung. Ja, also auch dem muss man zugestehen, dass der dann mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal nicht so gute Spielminuten hat. Und ich glaube, das Thema war einfach eher, dass man dann ohne einen soliden Plan B und vielleicht auch Plan C da reingegangen ist. Ich meine, du hast einen Amenda, der auch jetzt zum Ende hin gezeigt hat, wie sehr er auf dieser Innenverteidigerposition doch auch gut sein kann. Und er hat wahnsinnig gute Minuten gehabt, auch gerade was diesen Öffnen und Pass und so weiter angeht. Und er bringt auch viel mit. Aber auch dem hattest du in den letzten Jahren wenig Spielzeit gegeben. Also auch da musstest du ja erstmal wieder so ein bisschen das, was du da verpasst hast, wieder aufholen. Und da wäre es an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich gut gewesen, wenn man dann nochmal einen als Backup gehabt hätte, der ein bisschen mehr Erfahrung ist. Und gerade in diesen Situationen, wie es dann im Saisonverlauf gelaufen ist, dass du einfach jemanden brauchst, der dann auch mal entweder Ruhe reinbringt oder in den richtigen Minuten halt einfach da hinten alles anzündet und sagt, so, jetzt aber volle Kanone los. Das hat gefehlt.
In der letzten Saison waren Theat, Koch, Ekitike, alles klar, Christensen und Larsson waren diejenigen Spieler, die die meisten Minuten gesammelt haben, zumindest in der Bundesliga, aber Pflichtspielminuten unterscheideten sich nicht so sehr davon.
Ja.
Und das waren irre viele Minuten. Also schon in der letzten Saison war es immer wieder so, dass man sich eigentlich gedacht hat, woher nehmen die noch die Energie? Also gerade zum Christensen, dessen Spiel ja auch auf Energie beruht. Wenn der kein Kerosin im Tank hat, dann kann er nicht starten. Die Rakete. Meinst du, dass das vielleicht auch ein Teil des Problems war, dass man gedacht hat, aus Grund, also Grund ist quasi die Vorsaison, weil da hat es geklappt, dass man eben wieder mit diesen Spielern, die extrem viele Minuten machen, auf einem guten Niveau durch die Saison durchkommt und deswegen nicht bereit war, den Kader breiter zu machen, weil jede zusätzliche Kaderposition bedeutet, ein Spieler mehr, der unzufrieden ist, weil er halt dann vielleicht doch nicht spielt.
Naja, der Kader war ja und ist ja eigentlich auch relativ breit. Also wenn du dir anguckst, wie viele Spieler da in diesem Kader drinstehen, so klein ist der ja jetzt nicht. Ich glaube schon, dass man, und das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, auf dieser Abwehrposition einfach so von diesem Leistungsniveau der letzten Saison ausgegangen ist, was jetzt auch vollkommen normal ist. Also du musst ja immer von dem ausgehen, was dann in der Saison vorher das ist, was die Spieler dann da gebracht haben. Dass man davon ausgegangen ist, dass man das wieder erreichen kann. Und es war aber, glaube ich, in der letzten Saison, oder ich bin mir ganz sicher, dass es in der letzten Saison halt einfach viel einfacher war, da auch diese Energie auf den Platz zu bringen, weil du halt eben nicht in jedem Spiel 3 Tore kassiert hast und weil du halt in der Offensivabteilung Spieler hattest, die entweder sich den Ball am eigenen 16er geholt haben und dann halt einfach gesagt haben, gut, dann mache ich halt meine Individualaktion und mache halt ein Tor draus oder den du halt anderweitig den Ball zur Entlastung geben konntest. Und das hat halt in dieser Saison nicht funktioniert, weil du A, nicht die Spieler dafür hattest, B, weil einfach auch sehr viele nicht diesen Entwicklungsschritt gemacht haben oder nicht auf dieses Leistungsniveau, wie man es ja immer so schön nennt, gekommen sind, was man von ihnen erwartet hat und weil du so ein Stück weit auch das Spielsystem umgestellt hast, bewusst umgestellt hast auf mehr Ballbesitz und dich da auch so ein Stück weit, glaube ich, auch damit deiner eigenen Stärken beraubt hast oder sagen wir mal neue Stärken nicht wiedergefunden hast, weil du zu sehr verkopft warst, da jetzt irgendwie diese Grundordnung zu halten.
Ja, also da müssen wir auf jeden Fall auch noch drauf zurückkommen, aber lass mal noch kurz bei dieser Kaderfrage bleiben, denn wenn ich mir jetzt nur mal die in der Bundesliga eingesetzten Spieler angucke, in der letzten Saison und in dieser Saison, dann weiß ich nicht, ob der Kader wirklich so viel breiter geworden ist. In der letzten Saison waren 26 eingesetzte Spieler und ein Spieler hatte unter 90 Minuten, der kam bei 27 Minuten raus. Wenn ich dich jetzt raten lasse, kommst du bestimmt drauf, er ist eine Legende. Und es reimt sich auf Händler, Timothy Chandler.
Ja, der hat diese Saison auch Spielminuten gesammelt, aber ich glaube sogar noch weniger.
10 waren es, genau.
Ja.
Und das ist nämlich genau mein Punkt. In dieser Saison gab es 29 Spieler, die eingesetzt wurden, also 3 mehr. Aber davon sind 4 Spieler unter 90 Minuten geblieben. Also Baum, Ngangkam, Lov Arov, ganz interessanter Spezialfall, und eben Timothy Chandler. Und ich will jetzt gar nicht sagen, Timothy Chandler raus aus diesem Kader, weil mir ist total bewusst, was der ja offenbar auch für die Kabine für eine Bedeutung hat. Aber ehrlicherweise, wenn wir sagen, ja gut, da waren jetzt ja dann trotzdem nur 25 Spieler, die über 100 Minuten wenigstens mal gesammelt haben. Also war der Kader wirklich breit genug oder sah das nicht vielleicht auf dem Papier nur so aus und man konnte dann doch gar nicht so viel rotieren, wie es vielleicht nötig gewesen wäre?
Ja, gut. Ngangkam, der war auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, Anfang der Saison lange verletzt. Der ist mit einer großen Verletzung in diese Saison gestartet und kam ja dann auch erst relativ spät wieder irgendwie zur Mannschaft und man hat ihn ja dann in der Winterpause auch dann verliehen. Also der hatte ja gar keine Möglichkeit, jetzt irgendwie da großartig Spielminuten zu sammeln. Ahoff kam ja auch erst im Wintertransfer, also dann kannst du ja jetzt auch, musst ja auch ausrechnen. Ja, also auf dem Papier war er halt einfach groß genug und du hast ja am Ende dann auch Spieler gesehen, die dann gespielt haben, die irgendwie so am Anfang der Saison irgendwie überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben, die du eigentlich ja gerne hättest loswerden wollen und so weiter. Also da war ja schon einiges dabei. Ja.
Ich finde es halt nur interessant, weil also uns allen war ja eigentlich klar, dass die letzte Saison eine Überperformance war. Und normalerweise wäre die Regression zur Mitte, hätte aber bedeutet, naja, Rang 5 oder 6, eher Rang 6 ehrlicherweise, wenn die anderen normal performen, das hätte es werden sollen. Und das hat man jetzt aber dann doch deutlich verpasst. Also von den Plätzen her zwar nicht, aber es sind halt einfach 15 Punkte von der Eintracht auf Rang 6. Das ist einfach viel zu viel. Und ich finde es schon interessant, jetzt dann halt nochmal so ein paar Dinge in Frage zu stellen, die wir gesehen haben, die wir auch anders bewertet haben, auch vor der Saison. Und das ist natürlich klar, dass es ein bisschen ungerecht ist, weil Markus Krösche entscheidet, trifft die Entscheidung gemeinsam mit seinem Team und wir bewerten es. Aber letztlich, wir sind ja immer noch in dem großen Überpunkt, dass du die Frage stellst, ist es Teil einer Lernkurve oder ist es Beginn einer größeren Krise? Und eine Lernkurve kann es ja eigentlich nur sein, wenn man auch wirklich die richtigen Schlüsse zieht, eben etwas auch lernen kann. Und da finde ich nämlich, ist genau die Abwehr, also weil die Offensive ist total easy, ehrlich gesagt. Ey, ja, letzte Saison halt irgendwie bestes Team nach Kontern und zweitbestes Team nach Standards. Diese Saison bei beiden Kategorien im hinteren Tabellendrittel. Hat mit Spielertypen zu tun, hat mit der Umstellung des Spielsystems beziehungsweise eine leichte Anpassung des Spielsystems zu tun. Plus, ehrlich gesagt, hätte es dir auch einfach mal geholfen, wenn jemand da mal 30 Spieltage fit gewesen wäre. Das kam ja auch noch mit dazu. Also weißt du, Offensive, da kann man sich zwar die Köpfe heiß diskutieren, wie es jetzt noch besser hätte werden können. Aber eigentlich liegt es doch völlig eindeutig da, was da das Problem war. Aber Defensive ist ja eigentlich so ein Rätsel. Und man drückt sich dann so um so klare Schlüsse ein bisschen herum, indem man sagt, naja, Koch hat irgendwie eine schlechte Saison gespielt. Boah, Christensen, ja, war öfter angeschlagen, aber auch manchmal so ein bisschen schwierig. Theat ist ja auch noch jung, du hast es ja auch schon gesagt. Und das ist, nichts davon ist falsch. Und trotzdem stelle ich mir aber die Frage, was davon wäre vielleicht doch antizipierbar gewesen und vielleicht was davon ist einfach jetzt die Normalleistung, also was ist quasi das neue Level, das aktuelle Level, das die Eintracht Frankfurt Abwehr hat? Es wird nicht die letzte Saison sein, die war nämlich zu gut, als es war. Ja, und im Grunde hoffst du ja jetzt, dass diese Saison jetzt schlechter war, als es eigentlich war. Und da will ich jetzt so ein bisschen so Anhaltspunkte sammeln, ob dem wirklich so sein könnte. Und ich hatte eben den Eindruck, dass du so wenig rotieren konntest, vor allem dann in der Phase, in der dann so viele Verletzte auch in anderen Mannschaftsteilen da waren, da wirst du ja auch nicht hinten in der Kette jetzt auch nochmal umstellen. Also jetzt ganz böse gesagt, hat man doch einen Koch, einen Christensen, auch ein Theater, also kannst eigentlich jeden von denen nennen, die mussten doch manchmal auch durchgeschleppt werden, weil man sich es einfach nicht erlauben konnte, die rauszunehmen.
Ja, ohne Frage ist das eine Situation, die wir in der letzten Saison gesehen haben und wir haben oft genug bei uns im Podcast diskutiert, dass wir gesagt haben, naja, der bräuchte eigentlich jetzt wirklich mal eine Pause und dann hast du dir die Frage gestellt, naja, wen stelle ich denn stattdessen dahin? Und ich meine, wir haben es ja dann gesehen, dass wir in der Rückrunde dann in der Innenverteidigung mit einem Skiri gespielt haben gegen die Bayern. Und er hat nicht mal einen schlechten Job gemacht, aber das war ja dann auch nur die Lösung zum einen, weil die Spieler entweder nicht fit waren oder weil man gesagt hat, so, okay, pass auf, dich haben wir jetzt hier 3, 4, 5 Spieltage mitgeschleppt, du brauchst jetzt einfach diese Pause. Ja, man war an dieser Stelle definitiv zu dünn aufgestellt und man hat dieses Thema mit Sicherheit falsch eingeschätzt. Ja, wie du es richtig gesagt hast, uns allen war bewusst und es war mit Sicherheit auch den Verantwortlichen bewusst, dass das letzte Jahr eine Überperformance war und dass man nicht mit dem gleichen Niveau rechnen kann und dann rutschst du automatisch ein Stück weit nach unten. Man hat aber auch damit gerechnet, dass Spieler, die im letzten Jahr vielleicht in diesem 3-Jahres-Entwicklungsplan, den Kröscher hat, erst irgendwie so auf Stufe 2 oder 3 waren und die dann mit ihrer Leistung hinzukommen, was nicht irgendwie passiert ist. Und man hat einfach auch, du hast mit Baumeier einen Spieler angesprochen, wo man eigentlich jemanden hatte, wo man gesagt hat, so, du pass auf, ne? Du bist hier Perspektivspieler, wir wollen den Übergang aus der Jugend, aus der Nachwuchsmannschaft in die Profimannschaft irgendwie schaffen. Und der dann irgendwie überhaupt keine Chance an dieser Stelle bekommen hat. Und auch da wird am Ende jetzt die Eintracht wahrscheinlich die Quittung für zahlen müssen, dass er sich einen neuen Verein sucht. Was ich
voll Aber hat ganz er keine Chance kann. Bekommen oder hat er seine Chance nicht genutzt? Weil wir wissen ja, dass die Eintracht, also dass sie das nicht nur wollen, sondern sie haben ja mit Ralf Gunnisch auch noch einen eigenen Trainer, der unter anderem genau das macht. Und der trainiert dann einfach ein paar Wochen, zum Teil Monate mit einem Namdi Collins zum Beispiel und hebt den auf das Niveau, das er für Erwachsenenleistungssport braucht, weil ist auch völlig klar, gerade die talentierten Spieler, die tun sich so leicht im Nachwuchsfußball oder leichter in Anführungszeichen, dass sie sich halt Fehler erlauben können, dass die halt Dinge funktionieren da für die, die dann aber halt schon im Training bei den Profis überhaupt nicht funktionieren und dann sehen die kein Land und stoßen vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig an eine Grenze und dann brauchst du jemanden, der eben sagt, okay, alles klar, du willst jetzt bei den Großen mitspielen, dann musst du entsprechend so und so spielen und jetzt geht es vielleicht auch nicht darum, jeden Ball abzufangen, bevor er zum Gegner kommt, sondern vielleicht reicht es erstmal, wenn der Gegner nicht an dir vorbeikommt. Das würde erstmal reichen. Also eigentlich versucht ja die Eintracht genau das zu tun und klar kann man sagen, warum hat Elias Baum nicht häufiger gespielt, jetzt will er weg, aber also bei anderen Vereinen würde ich da glaube ich eher zustimmen als jetzt bei der Eintracht, wo man ja wirklich gut dokumentiert hat, es haben andere schon geschafft und sie geben wirklich viele Chancen. Einzige Einschränkung dazu muss man machen, wir kommen natürlich gleich zu den Trainern. Es ist halt auch schwierig in der Saison, in der gleich zwei Trainer um ihren Job aufstellen. Da musst du auch wirklich dann sehr überzeugt von Elias Baum sein, um den halt einen Christensen vorzuziehen.
Ja, also ich glaube, Christensen wäre oder ist auf dieser Rechtsverteidigerposition die unangefochtene Nummer 1 gewesen. Also da hättest du egal was tun können, da wärst du wahrscheinlich nicht dran vorbeigekommen. Aber ne, am Ende ist ja schon dann auch die Geschichte, dass man sagen muss, ne, du hattest einen Christensen, du hattest einen Collins und dann waren beide irgendwie nicht da und anstatt dann den nächsten Rechtsverteidiger vor Timothy Chandler, den du ja auch immer noch als Rechtsverteidiger bringen könntest, dann auf dieser Position mit Baum spielen zu lassen, lässt du dann eher einen Amenda da spielen, wo du eigentlich genau siehst, das ist überhaupt nicht seine Position. Der ist ein guter Innenverteidiger, vollkommen unbenommen, aber Rechtsverteidiger, wo du auch mal irgendwie so ein bisschen Pace und so weiter brauchst, überhaupt nicht seine Position. Das hängt mit Sicherheit auch mit den Trainern zusammen. Und vielleicht ist es dann ein Punkt, dass er diese Chance nicht genutzt hat, aber vielleicht ist er dann auch in dem Moment einfach, und das ist jetzt irgendwie vielleicht auch ein bisschen fies, da jetzt nur über den einen Spieler zu sprechen, ist er so ein bisschen auch Opfer von dem geworden, was du gerade gesagt hast, dass halt einfach in den letzten Spieltagen zum einen die Marschrichtung war, wir müssen dieses Saisonziel noch irgendwie erreichen und dann auch mit Sicherheit auch Maßgabe des Trainers war, naja, ich will hier auch zeigen, dass ich der Richtige bin und dann mache ich halt vielleicht auch Entscheidungen, die dagegen sprechen.
Also sein längster Einsatz war dann unter Riera in Mainz, 26 Minuten hat er da gespielt, wurde 5-mal eingewechselt, kein einziges Mal Startelf. Aber dann lass doch mal über das, wie kam es eigentlich dazu sprechen, nämlich wie kam es denn eigentlich zu diesen Trainerentlassungen? Du hast als Punkt mitgebracht, die Trainer und ihr Timing, der mehrfache Entscheidungs-Facepalm. Und vielleicht haben wir Teile dieser Entscheidung schon angesprochen, aber sag mir mal, was meinst du damit, jetzt so mit ein bisschen Abstand zur Saison, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen?
Ach, wenn ich das so genau wüsste, was da schiefgelaufen ist. Also, was ich mit dem Punkt meinte, ist zum einen die Zeitpunkte, wann diese Entscheidungen getroffen worden sind. Ne, du hast einen Topmöller dann am Ende entlassen nach dem von mir vorhin schon angesprochenen Spiel gegen Werder Bremen, wo du dir eigentlich vorher schon nicht mehr sicher warst, ob das die richtige Entscheidung ist. Und du wolltest ihn ja eigentlich, so war es ja dann, was man durchgehört hat, du wolltest dich ja eigentlich vorher schon von ihm trennen. Ja, sondern, aber dann war das Spiel dann doch wieder gut und dann hast du dann gedacht, ah, vielleicht wird's ja dann doch noch irgendwie. Aber wenn du mit diesem, naja, vielleicht wird es ja doch noch, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber vielleicht klappt es ja noch. Das ist halt keine Entscheidungsbasis für so ein Multimillionenunternehmen wie ein Fußballverein. So, da bist du dir aber entweder sicher oder halt nicht.
Aber war dieses, vielleicht klappt es noch, das war ja rund um die Winterpause. Also ja, wir haben dieses ganz fürchterliche 0-6 in Leipzig, wo wirklich alle Alarmglocken angehen mussten, ja, denn das war nicht gut. Dann spielt man aber gut mit bei Barca und verliert dann mit 1-2. Das war dann das erste Spiel, was okay war dann wieder eigentlich, gemessen an dem, was man da eigentlich hätte erwarten können. Dann gewinnst du total glücklich in einem super hässlichen Spiel gegen Augsburg. Also, sorry, wenn ich dem Spiel jetzt Unrecht tue, aber ich habe da keine guten Erinnerungen dran an dieses 1-0.
Ich habe fast gar keine Erinnerungen an dieses Spiel, also es kann nicht gut gewesen sein.
Und spielst und holst gegen den HSV einen Punkt. Und natürlich ist gegen einen HSV auswärts einen Punkt zu holen nicht schön, muss man aber auch sagen, damals waren die auch noch heimstärker, als sie jetzt am Ende in der Saison eingelaufen sind. Plus, innerhalb des Spiels gab es eine Verbesserung. Erste Hälfte richtig schlecht, zweite Hälfte viel, viel besser und dann auch, ich denke, verdient den Punkt geholt. Es gab allerdings noch das 1-2, das wegen Abseits nicht gezählt hat. Aber Jatta zum Beispiel hat auch das 2-1 für die Eintracht verhindert. Also im Nachhinein sagen wir beide natürlich, wenn du den Trainer wechseln willst, dann wechsel ihn dann und das wäre das bessere Timing. Aber gab es nicht eigentlich auch gute Anhaltspunkte dafür zu glauben, dass das Team gemeinsam mit Dino Topmöller dann mit einer kurzen Winterpause ein paar Neuzugängen hier wirklich die Kurve kriegt?
Ich glaube, nein. Also, wenn du, und das war ja auch das Statement, was Krösche ja dann auch nach der Entlassung von Topmöller gesagt hat, dass er und die Mannschaft sich verkeilt haben, war, glaube ich, das Wording, was er damals gewählt hat. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie in den Wochen passiert oder was du halt eben mit zwei guten Wochen wieder auflösen kannst, sondern dann muss ja da irgendwie ein bisschen was Längerfristiges drin sein. Und ich glaube schon, dass du dann frühzeitig absehen kannst, ob das geht oder nicht. Und wenn du dann mit diesem unguten Gefühl da einfach weitermachst und das jetzt einfach auf diesen letzten Spielen diese Entscheidung triffst, dann ist das für mich zu wenig, um das tatsächlich zu machen. Und du hast ja gerade eben gesagt, gegen den HSV war es auch wieder so, dass eine Halbzeit war richtig gut, aber die andere war halt auch richtig schlecht. Und das ist ja auch ein Bild, was wir in dieser Saison sehr oft gesehen haben, dass wir es vielleicht mal schaffen, irgendwie für 30, vielleicht auch mal 45 Minuten konzentriert Fußball zu spielen. Aber der Rest ist halt auch wieder komplett vogelwild. Ich hätte diese Entscheidung, oder jetzt ist es jetzt auch wieder so rückwirkend betrachtet, wieder vielleicht ein bisschen unfair, weil das auch wieder dieser gleiche Punkt ist, wie ich ihn am Anfang schon gemacht habe, dass du zum Zeitpunkt, als du diese Entscheidung getroffen hattest, einfach wesentlich weniger Informationen auf dem Zettel hattest. Aber du hättest zu diesem Zeitpunkt auch mit Blick nach vorne, du hast diese Winterpause vor dir, du hast die Vorbereitung, du hast nochmal Transferfenster, du hast nochmal zwei Spiele in der Champions League, wo du auch nochmal irgendwie dich in diese Zwischenrunde irgendwie retten kannst. Wenn du nicht 100% Vertrauen hast, dass das mit diesem Trainer die positive Richtung geht, dann musst du dann diese Entscheidung treffen, frühzeitig.
Und aber wann hast du denn damit 100% Vertrauen im Fußball? Plus, eine Trainerentscheidung ist eine teure Sache. Also wir gehen da immer so ein bisschen drüber, während wir halt bei jedem Spieler, der gekauft wird für 10 Millionen und der nicht genügend Minuten macht, machen wir gleich ein Fass auf. Aber so teuer ist so eine Entlassung ehrlich gesagt auch. Also musst du nicht eigentlich, vor allem wenn der Trainer ja auch schon mal Erfolg hatte mit genau diesem Team, musst du da nicht eigentlich, solange es irgendwie geht, eigentlich an ihm festhalten?
Ja, die Frage ist halt, was ist, solange es geht? Also wann ist dieser Punkt irgendwie entstanden?
Also nach einem 3-3 gegen Werder wäre ein guter Punkt. Wenn du vorher halt gegen Dortmund und Stuttgart auch jeweils drei Gegentore kassierst und du siehst, wir kommen aus der Winterpause raus und die Abwehr ist vielleicht sogar schlechter geworden.
Also definitiv, das 3-3 gegen Werder Bremen, das war nicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Da hat einer nochmal so einen 50-Liter-Eimer draufgekippt auf dieses Fass. Also danach war das vollkommen klar. Also du musst eigentlich auch Dortmund und Stuttgart aus dieser Rechnung nicht rausnehmen, weil es ist ja am Ende dann auch nicht nur das Ergebnis, sondern die Art und Weise, wie du dich da irgendwie präsentiert hast. Und das war ja schon auch so ein Prozess, der sich dahin entwickelt hat, dass du eigentlich immer wieder gesehen hast, dass man, da nicht auf den grünen Zweig kommt, was das Spielsystem angeht.
Aber jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir im Nachhinein, wir wissen jetzt, wie es weiterging, was danach noch geschah.
Ja.
Und würdest du es denn jetzt dann im Nachhinein auch so bewerten? Denn ich kenne wirklich viele Stimmen, die sagen, so wie das Team dann unter einem anderen Trainer, egal was der sonst Gutes und Schlechtes alles so gemacht hat, aber so wie das Team aufgetreten ist, also muss man auch nicht die Verantwortung bei Toppmöller suchen. Und auch damals war es so, dass es auch schon so Argumente gab, die mit Dingen zu tun haben, für die er nichts kann. Also Ebnu Talib kommt, hat das perfekte Debüt gegen den BVB
und verletzt sich
gegen den VfB.
Ja.
Wie verliert man das Spiel gegen den VfB? Santos patzt und Amendar hat einen richtig schwachen Tag in der Abwehr. Kann sich natürlich die Frage stellen, warum hat er Santos spielen lassen, aber da kann jetzt Dino Toppmöller auch nichts machen. Das hat auch nichts mit Ballbesitzfußball zu tun, dass der Torhüter einfach schlecht war in dem Spiel.
Also ich sage ja auch nicht oder ich will auch nicht sagen, dass Toppmöller zu dem Zeitpunkt der alleinige Schuldige war. Und das ist ja generell etwas, was sich über diese Saison in anderen Saisons bei der Eintracht, auch bei anderen Vereinen, es ist ja nie immer nur der eine.
Ja.
Sondern es ist ja immer mehrere Puzzlestückchen, die dann zu diesem Bild führen, was du dann am Ende da auf dem Tisch liegen hast. Und ja, man hat auch da schon gesehen, dass man vielleicht mannschaftstechnisch, ne, Kaderzusammenstellung, wir hatten es gerade eben noch mit Breite des Kaders etc. und vielleicht auch einigen Positionen.
Wir haben
ja
über die Sechser noch gar nicht gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben über den fehlenden Sechser überhaupt noch nicht gesprochen. Also das gehört natürlich auch irgendwie dazu. Aber dann ist halt der Trainer auch relativ schnell Opfer dieses Geschäftes, weil das Geschäft heißt halt, Saisonziel, internationaler Platz, muss erreicht werden. Aus unterschiedlichsten Gründen. Na, man hat versucht, irgendwie nachzulegen. Auch wieder nicht auf der Sechserposition, über die wir dann gleich bitte noch sprechen müssen. Und dann ist halt der Trainer das die Stellschraube, die du dann da halt irgendwie noch drehen kannst. Und drehen heißt halt in dem Fall, wir wechseln auf einen anderen Trainer. Das ist in diesem Geschäft dann wahrscheinlich einfach auch so. Jetzt rückwirkend betrachtet, wenn du mich jetzt fragst, und das war ja diese Eingangsfrage oder die Frage, die du mir gestellt hast, wenn ich mir jetzt das, was danach kommt, angucke und wie das gelaufen ist und dass die Mannschaft sich nicht in irgendeiner Art und Weise groß verändert hat, dann würde ich jetzt sagen, dann hättest du auch bei Toppmöller bleiben können und dann hättest du dir wahrscheinlich die Kohle, die du jetzt an Vertragsauflösung oder fortlaufendes Gehalt irgendwie noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie bezahlen musst, dann hättest du dir halt auch sparen können.
Und du hättest dir auch Rieras Gehalt sparen können, aber das ist ja nochmal was anderes.
Es
gibt eine legendäre Heidenheim-Anekdote. Und zwar stand da Frank Schmidt, der ewige Frank Schmidt, stand vor dem Abstieg in die dritte Liga. Da lief es überhaupt nicht gut in der zweiten Liga. Und da gab es eine Mannschaftssitzung und Holger Sandwald, der sportliche Leiter, also quasi der Markus Krösche von Heidenheim, der hat den Spielern gesagt, gleich am Anfang dieser Besprechung hat er gesagt, also jetzt kommt mal alles auf den Tisch, was hier schiefläuft, aber eine Sache muss euch klar sein, der Trainer ist der allerletzte, der aus dieser Tür hier rausgeht. Vorher entlasse ich jeden einzelnen von euch.
Hm.
Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass in dieser Trainerentscheidung kontra Toppmöller, bei der es ja auch ganz offensichtlich auch, ich weiß jetzt nicht, ob zwischenmenschliche, didaktische, aber auf jeden Fall Spannungen innerhalb einzelner Spieler und ihm gab. Das ist ja dieses Verkeilen, das Markus Krösche angesprochen hat. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das vielleicht auch ein falsches Signal ans Team gesendet hat und damit auch schon so eine schlechte Aussaat war für die sehr kurze Zeit Albert Riera?
Was meinst du jetzt mit Botschaft in Richtung der Mannschaft, dass man eher den Trainer dann rausstellt, anstatt jedem Spieler zu sagen, so wie du es gerade eben aus dieser Heidenheim-Story zitiert hast, bevor ich den Trainer rauswerfe, schicke ich jeden von euch irgendwie vor die Tür.
Genau, also das ist natürlich das Extrem, ist mir völlig klar. Und ich weiß, es ist mir jetzt auch so ein bisschen unangenehm, weil wir kommen jetzt so in Boulevardthemen rein und wer hat Stress mit wem und so weiter. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass das Team von Eintracht Frankfurt in dieser Saison, die Spieler, die waren nicht leicht zu trainieren. Und ich glaube, dass es auch etwas aussagt, dass irgendwann, das hat ja auch Markus Krösche in der PK auch offen angesprochen, das sagt extrem viel aus, wenn Interna irgendwann immer an die Öffentlichkeit gelangen, vor allem natürlich in der Riera-Zeit. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt irgendwie ich glaube, ich muss da jetzt nicht plakativer werden, dass die Leute meinen Punkt verstehen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist irgendwie, das sind alles irgendwie verwöhnte Millionäre und die braucht mal jemand, die braucht mal einen Felix Magath oder so. Aber es ist ja schon so, dass der Trainer wurde in die Verantwortung genommen für die schlechten Leistungen der Spieler, die aber auch ganz oft nicht mit System zu tun hatten und nicht mit dem, wie Topmüller trainiert hat, sondern mit individuellen Aussetzern, wo er eine Mitverantwortung trägt.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, es hat sich ja im Grunde dann eigentlich gar nichts verändert. Weder unter den Interimstrainern, Alex Meyer, da müssen wir dann auch gleich nochmal über eine Entscheidung sprechen und wie gut die im Nachhinein war. Und unter Albert Riera ja auch nicht. Am Anfang sah es so aus, aber wir haben dann bald gesehen, okay, das war eine Fata Morgana. Langfristig hat sich leider gar nichts verändert. Das heißt, die Spieler haben doch im Grunde, jetzt ganz vereinfacht gesagt, weitergemacht wie vorher unter Topmüller und haben es nicht geschafft, sich rauszuziehen aus dieser Krise.
Ja, also ich weiß jetzt gerade nicht genau, an welchem Punkt ich da so richtig ansetzen soll. Am Ende, ja, gebe ich dir recht, die Spieler waren nicht einfach zu trainieren und du wusstest, was du für einen Trainer da hast, der halt wahrscheinlich eher so dieses, ja, Analytische da irgendwie macht und da jetzt nicht der Spieler oder nicht der Trainer ist, der dann halt eben auch einfach mal in der Kabine irgendwie irgendeinen an die Wand nagelt, um alle anderen da wieder auf Linie zu bringen. Also du wusstest ganz genau, was du da an Charakteren irgendwie hast. Und das ist das, was du am Ende dann halt eben auch bekommen hast. Aber es war ja nicht nur das Verhältnis Topmüller mit den Spielern, sondern es war ja auch ganz viel Topmüller und das Drumherum, vor allen Dingen halt auch die Fans. Also es war ja schon auch so, dass, und ne, das gehört halt auch dazu, Eintracht Frankfurt ist ein sehr emotionaler Club. Du hast sehr viele emotionale Fans, sowohl bei Heimspielen sowieso, als auch bei Auswärtsspielen. Und es war ja auch schon so, dass du als Fan dann auch so dir diese Spiele angeguckt hast und wenig bis gar keine Erinnerung an dieses Spiel hast, weil es halt einfach keine Highlights gab, weil jedes Ding sich irgendwie gleich angefühlt hat, weil sich jede Pressekonferenz irgendwie gleich angefühlt hat und ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die bis zum Ende sich die Presse, du wahrscheinlich auch, die Pressekonferenzen von Dino Topmüller irgendwie angehört hat. Ich konnte vieles von dem nachvollziehen, was er hat, aber es war halt auch immer so Einheitssoße.
Ja, sehr guter Punkt. Also kommunikativ definitiv sollte Dino Topmüller in seinem eigenen Interesse zur nächsten Station ein paar Dinge mitnehmen und wenn er es denn kann, ist es schwierig, aus seiner eigenen Haut rauszukommen, aber das noch
und
anpassen.
Auch, ja, auch da möchte ich einhaken und sagen, auch da ist es nicht in der Verantwortung von Dino Topmüller allein, sondern da ist es auch der Verein, weil die Art und Weise, wie Dino Topmüller kommuniziert, die kannte man aus den zwei Saisons davor auch schon und da hätte man ja auch irgendwas dran tun können, aber man hat das ja auch irgendwie nicht getan. Also man wusste ja auch da, was passiert und mit Sicherheit ist, wenn du den Trainer siehst, wie er dann in dieser Pressekonferenz kommuniziert und nach außen kommuniziert, der wird ja jetzt mit der Mannschaft nicht 180 Grad anders agieren, sondern das wird ja das Gleiche sein. Also auch da hättest du ja irgendwie an diesem Punkt irgendwie arbeiten können, wenn du weißt, dass du in diesem emotionalen Umfeld bist.
Ja, würdest du sagen, dass da wahrscheinlich dann vor allem Markus Krösche und Axel Hellmann, weil das eben die anderen prominenten Stimmen in der Öffentlichkeit von Eintracht Frankfurt sind, dass die Dino Topmüller auch haben ein bisschen alleine dastehen lassen in diesen Wochen, ich sag jetzt mal einfach ab der Leipzig-Niederlage bis hin dann zur Entlassung nach dem Werder-Spiel?
Also auch das ist jetzt wieder rückwirkend betrachtet, bewertet man die Sache mit Sicherheit anders. Ich glaube schon, dass gerade an Axel Hellmann, der ja auch dafür bekannt ist, dass er Dinge sehr klar anspricht, dass der mir persönlich in dieser Zeit ein Stück weit zu leise war. Ich erinnere mich noch daran, dass er im Jahresabschluss-Podcast der Eintracht gesagt hat, es muss sich wieder mehr nach Eintracht Frankfurt anfühlen. Aber danach war er dann halt auch wieder ruhig. Also als verantwortliche Person ist er mir da zu wenig aufgetreten tatsächlich. Krösche auch. Krösche hat ja auch immer wieder versucht, die Dinge dann irgendwie so ein bisschen ruhig zu halten. Und ich glaube, es ist auch schwierig, in dieser Situation zu überlegen, wann gehe ich da proaktiv irgendwie nach vorne, weil du damit ja schon auch immer so ein Stück weit dem Trainer auf die Füße trittst, wenn du dann da rausbrechst und dann halt irgendwie agierst. Und du musst ja schon auch irgendwie da überlegen, wie viel lasse ich den Trainer dann selbst in der Entscheidungs- und Kommunikationshoheit und wann schreite ich da halt irgendwie rein?
Also ja, ich aber glaube schon, dass das schwierig ist. Stärken geht doch immer. Also ja, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe, aber du kannst ja, also das Rückenstärken und quasi auch die volle Überzeugung nach außen, die sieht nur dann dumm aus, wenn du quasi an einem Tag noch sagst, wir sind völlig überzeugt vom Trainer und am nächsten fährt er vom Parkplatz und hat gerade seinen Dienstwagenschlüssel abgegeben. Ist die Frage, womit er fährt, aber ist egal, wahrscheinlich E-Roller. Aber die interne und die externe Kommunikation, das können zwei völlig verschiedene Dinge sein. Du kannst intern sagen, ey Dino, du musst jetzt aus den nächsten 3 Spielen 7 Punkte, ansonsten war es das hier für dich und kannst dich trotzdem draußen hinstellen und kannst sagen, wir sind total von Dino Topmöller überzeugt, wir hatten super Zeit mit ihm, das wird auch wiederkommen, glaub daran, denn du siehst dann zwar aus wie ein Depp, wenn es dann anders kommt, aber letztlich hast du doch das getan, was wir von allen anderen, nämlich vom Trainer und von den Spielern auch fordern, nämlich alles dem Erfolg unterordnen und eben bis zur letzten Möglichkeit alles versuchen. Und ich habe den Eindruck bei Markus Kröscher, das ist jetzt nur aus der Entfernung, aber mein Eindruck war, er war zweifelnd. Er war sich selber nicht sicher. Er war mal von Dino Topmöller sehr überzeugt. Sie kennen sich ja auch und so, haben wir alles besprochen, als Topmöller Trainer wurde bei Eintracht Frankfurt. Und er war sich, ich glaube auch nicht nur ab dem Leipzig-Spiel, ich glaube auch schon früher, war er sich nicht mehr sicher, ob das eben noch der richtige Trainer ist. Und ich glaube, dieser Zweifel hat verhindert, dass er, der sonst wirklich gut darin ist, klar zu kommunizieren, hier nicht klar genug zu kommuniziert hat, beziehungsweise nicht so, dass man es ihm abgekauft hat. Und ich glaube, dass man das eigentlich aber erwarten müsste, dass in der Kommunikation nach außen, gerade wenn das Umfeld unruhig wird, darfst du deinen eigenen Zweifel nicht nach außen spiegeln, sondern musst eine Überzeugung darstellen, selbst wenn sie geschauspielert ist. Und das hat mir gefehlt bei der Eintracht. Also die Selbstreflexion jetzt danach ist wunderbar, das ist toll und das ist auch nicht selbstverständlich in der Bundesliga der Männer.
Zu dem Zeitpunkt gebe ich dir recht, hätte man diese Worte wesentlich deutlicher und wesentlich klarer von ihm hören müssen, hätte man übrigens auch vorher schon in der Diskussion um Santos oder Cetera, da gab es auch diese Situation, wo er auch hätte klar kommunizieren müssen und dann war so dieses, wir stehen voll hinter Kawa Santos als unsere neue Nummer 1, war so ein, mal sehen, mal gucken, vielleicht heute, vielleicht aber auch erst morgen. Also das ist nicht das erste Mal und ich gebe dir recht, am Ende ist es dann wahrscheinlich dieses eigene Zweifel nicht gut genug verstecken zu können. Dann komme ich wieder zu dem Punkt, wenn du doch diese Zweifel hast und wenn du sie noch nicht mal irgendwie für diese 2 Minuten Pressestatement irgendwie verdrängen kannst, dann mach halt den Schlussstrich direkt und dann bring halt auch direkt eine neue Lösung.
Ja,
und dann geh halt nicht mit den Interimstrainern in auch die letzten beiden Champions League Spiele, wo du auch, wenn du dann ordentlich Leistung zeigst, vielleicht auch noch irgendwie was rausholen kannst. Also das war ja der nächste Punkt, wo man dann nicht nur gesagt hat, vielleicht hättest du dann dich früher von Topmöller trennen müssen, sondern dann hättest du vielleicht auch nicht 6 Wochen Interim, wo du ja auch wieder gesehen hast, dass du überhaupt keinen Unterschied siehst, ob du da jetzt einen Alex Meyer, einen Dennis Schmidt oder einen Dino Topmöller da hast. Das war die gleiche Soße, die sich da übers Spielfeld geschleppt hat.
Genau, also du redest jetzt vom Auswärtsspiel in Karabakh. Da hätte man eben in der Champions League die Zwischenrunde noch erreichen können. Dann hat man zu Hause gegen die TSG Hoffenheim gespielt. Man ist sogar in Führung gegangen, aber es war ein ganz fürchterliches Spiel.
Ja.
Und dann kam das Heimspiel gegen die Spurs, wir wissen jetzt, dass sie nicht abgestiegen sind am Ende der Saison, aber knapp war es bis zum letzten Spieltag. Das hat man 0-2 verloren und dann haben aber alle schon auf Albert Riere gewartet als neuen Trainer. Das war quasi diese Situation. Markus Krösche hat jetzt auch in der Saisonbilanz gesagt, dass das eben ein Fehler gewesen sei, damit Dennis Schmidt und Alex Meyer interimsweise die das übernehmen zu lassen. Steht dahinter vielleicht einfach eine Fehleinschätzung der Gravitas der Krise, also wie tief eigentlich diese Krise geht? Denn wenn du mit Interimstrainern erstmal so in Spiele gehst, dann kann das zweierlei bedeuten. Es kann bedeuten, du hast dich mit deinem Wunschkandidaten noch nicht geeinigt und du brauchst jetzt wirklich jemanden, der wirklich nur interimsweise jetzt die Phase streckt, bis der Vertrag unterschrieben ist und alles geregelt ist. Und das Zweite, und das ist ungefähr gleich oft, glaube ich, kommt es in der Bundesliga vor, ist, du weißt eigentlich gar nicht so wirklich, wen du holen willst, oder du hast einfach die Hoffnung, dass allein eine Luftveränderung, der berühmte Impuls, jetzt was verändert und du vielleicht ja sogar jemanden gefunden hast, den alle schon kennen, auch die Spieler kennen ja Alex Meyer und so weiter schon, auch wenn er nicht vorher schon ihr Trainer war, Und du dann eben an denen festhalten kannst. Was glaubst du, war denn hier eigentlich der Fall letztlich? Glaubst du, er hat darauf gehofft, dass man in Karabach, keine Ahnung, 4-0 gewinnt und dann alle wieder Alex Meyer Fußballgott rufen und sich für Dennis Schmidt noch was einfallen lassen und man sagen kann, okay, gut, ihr macht das jetzt und vielleicht werdet ihr am Ende der Saison, wenn wir unsere Ziele erreichen, sogar auch dauerhaft irgendwie eine Lösung, in welcher Konstellation dann auch immer?
Also das im Hinterkopf war, dass Alex Meyer und Dennis Schmidt da irgendwie Dauerlösung werden. Das war definitiv nicht der Fall. Ja, wenn du diese Karte dieses Trainerwechsels ziehst, dann ist es ja, und du hast es ja vorhin gesagt, oftmals auch einfach so ein bisschen die Art und Weise Zusammenspiel, Trainer mit Spielern, da hat sich so ein bisschen was eingeschlichen und ne, man weiß ja vielleicht, wie das ist, dass man morgens irgendwie zur Arbeit geht und eigentlich auf die Kollegen und auf den Chef keinen Bock hat, aber das Geld stimmt halt. So, das ändert sich ja dann schon auch mal so ein bisschen, wenn dann auch einmal dann ein neuer Chef da ist oder wenn man einfach mal weiß, was weiß ich, der Chef ist jetzt irgendwie 4 Wochen nicht da und dann macht halt irgendwie der Teamleiter aus der Nachbarabteilung, mit dem man irgendwie kann. Und dann ist ja schon auch irgendwie ein bisschen andere Motivation da. Also ich glaube schon, dass diese Karte dann auch ein bisschen bewusst gespielt wird, einfach nicht zu sagen so, okay, das ist die finale Lösung, aber wir nehmen halt einfach mal einen Stressfaktor halt irgendwie raus. Mhm. Ja. Dass es am Ende so gelaufen ist, war dann auch nach allem, was man so hört und was man gerüchteweise da irgendwie mitbekommt, auch so ein bisschen so, dass man vielleicht eine Vorstellung hatte, wer jetzt der mögliche Kandidat ist, aber die gesagt haben so, nö, mach ich nicht, und du dann irgendwie mehr als ein Telefonat führen musstest, sondern irgendwie 2 oder 3. Das war mit Sicherheit an der Stelle nicht so geplant. Wahrscheinlich war es dann von mir jetzt auch ein bisschen unfair, da jetzt diesen Vorwurf zu machen. Am Ende musstest du halt mit dieser Interimslösung ganz so lange arbeiten, bis du den neuen Trainer dann hattest. Auch da wieder der Punkt, wenn du doch eigentlich ab dem Leipzig-Spiel schon dir unsicher bist und du den Trainer noch nicht rauswerfen willst, dann kannst du aber schon mal zumindest mit den neuen Trainern irgendwie telefonieren und den Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen klar machen.
Ja, also das kann man so sehen. Allerdings ist es auch wirklich schwierig. Also der Trainermarkt ist ja normalerweise ein Markt, auf der sich die verfügbaren Menschen durchwechseln. Außer du holst eben jemanden aus seinem Vertrag raus und dann dauert es vielleicht länger.
Dann kostet es sich auch wieder extra Geld. Und mit Sicherheit musste man sich auch selbst erstmal die Frage beantworten, was wollen wir denn als Eintracht Frankfurt überhaupt? Wollen wir das nächste Experiment starten, was ja dann am Ende auch das war, für das man sich entschieden hat? Oder gehen wir den Weg eines soliden, altbackenen Bundesligisten und holen wir hier irgendwie einen Feuerwehrmann, der uns einfach in den letzten Spieltagen die Kohlen aus dem Feuer holt, und machen das nächste Experiment dann vielleicht im Sommer und laufen Gefahr, dass wir den Feuerwehrmann dann halt irgendwie dauerhaft verpflichten müssen. Ja, ist ja auch so Geschichten, die es im Fußball schon das ein oder andere Mal gab. Also auch die Frage musstest du dir als Eintracht Frankfurt ja erstmal irgendwie beantworten. Und das ist natürlich dann auch die Frage, welche Kandidaten du auf deinem Zettel weiter oben stehen hast.
Also definitiv weit oben war Albert Riera. Der kam dann eben aus Slowenien, hatte eben bisher, also niemand hatte ihn auf dem Zettel und er hat auch nicht so wahnsinnig viele Erfolge gesammelt, hatte mal so einen kurzen Stint bei Girondins Bordeaux und war aber eben ansonsten bei Celje, und von denen hat man ihn eben weggeholt und das hat wahrscheinlich auch eine Weile gedauert. Markus Krösche sagt im Nachhinein, dass er eines seiner Prinzipien bei der Trainersuche da nicht befolgt hätte und sich selbst quasi letztlich untreu geworden wäre in diesem Aspekt. Auch eine interessante Schuldzuweisung an sich selbst, fand ich ganz interessant, rhetorisch gesehen einfach nur. Aber dieses Prinzip sei eben, dass man, wenn man die Ziele noch zu erreichen habe bei einem Trainerwechsel, dass man dann niemanden holt, der Land und Liga nicht kennen würde. Mhm. Ich habe mich ehrlicherweise gefragt, wie oft man überhaupt die Möglichkeit hat, in einer anderen Situation einen Trainer zu suchen. Ist das nicht eigentlich fast, wirklich fast immer so, dass du eben noch was erreichen kannst und dann jemanden wie ihn nicht holen kannst? Also deswegen, ich möchte da Markus Krösche fast vor sich selbst in Schutz nehmen. Also wenn du darauf wartest, bis du jemandem wie Riera mal die Chance gibst, ja, dann kannst du ihn ja jetzt als Riera-Nachfolger hätte ihn holen können. Weil jetzt geht sie quasi in eine Sommerpause rein, wo eben schon ganz viel Porzellan zerbrochen ist. Aber wie denkst du denn jetzt im Nachhinein über diese Entscheidung? Ich nehme an, es ist einer dieser Entscheidungs-Facepalms, die du mir hier mitgebracht hast in deinem Buch.
Ja und nein. Also auch da wieder so ein bisschen für mich einfach auch dieser Timing Aspekt, der zieht sich so ein Stück weit einfach durch diese Saison durch. Man verpflichtet ihn quasi am Tag. War es das Tag, als das Transferfenster geschlossen hat? War es der 1. Februar oder war es der 2. Februar? Ich weiß es gar nicht mehr, aber sowas um den Dreh herum. Also auch da hast du dich dann wieder, aus welchen Gründen auch immer, gibt es ja unterschiedliche Erzählweisen, auch da hast du dich dann halt wieder dieser Möglichkeit, so ein Stück weit zumindest diese Vorbereitung noch irgendwie mitzunehmen, beraubt. Es wird zwar jetzt auch dieser Punkt angeführt von wegen, also sowohl von Riera als auch Köscher hat es, glaube ich, gesagt, dass er natürlich jetzt keine Spieler mehr verpflichten konnte. Naja, die werden ja vorher schon gesprochen haben und da hätte er ja schon sagen können, so, ich hätte gern noch irgendwie hier einen und ich hätte gern da noch einen und übrigens den Spieler. Also nur weil er nicht in Amt und Würden war, heißt das ja nicht, dass er da noch irgendwie nicht schon Mitsprachemöglichkeiten bei den Transfers gehabt hätte. Also das ist für mich so ein bisschen ein vorgeschobener Grund. Auch da ist halt einfach dieses Timing wieder wahnsinnig, wahnsinnig schlecht. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja, aber man wusste auch da, was man ja als Trainer bekommt. Also gleiche Story wie bei Topmüller, wo du weißt, was du als Trainer bekommst, wusstest du eigentlich auch bei Riera, was du bekommst. Nämlich 180%. Das Gegenteil auch da, ich sag nicht, man muss da jetzt irgendwie auf jeden Artikel, der geschrieben worden ist, 100% irgendwie vertrauen. Aber wenn dann da auch aus verschiedensten Ligen Berichte von anderen Trainern kommen, die irgendwelche Aussagen über Riera anführen, die müssen nicht 100% richtig sein, aber du weißt halt zumindest, in welche Richtung das irgendwie geht. Ja, also auch da wusstest du, was du bekommst, und da ist man vielleicht auch wieder so ein bisschen naiv, blauäugig in dieses Ding gelaufen, zu sagen von wegen, naja, das wird sich jetzt halt alles irgendwie auflösen.
Ja, und vielleicht kommt noch ein anderer Aspekt mit rein. Ich glaube, du kannst auch durchaus der Liga fremde Trainer im laufenden Spielbetrieb reinholen, wenn die schon mal gezeigt haben, dass sie eben genau das können, nämlich ohne eine eigene Vorbereitung ihren Spielstil umsetzen. Und Riera hatte immer einen normalen Start als Trainer, außer bei Bordeaux. Und wie es bei Bordeaux gelaufen ist, das haben wir alle durch die vielen Berichte und so weiter dann mitbekommen. Und das haben wir, glaube ich, auch im Rasenfunk mal besprochen in einer Ligatour. Und da kam er während der Saison. Plus, wir haben hier so ein bisschen einen Schlingerkurs, was so die Philosophie angeht von Eintracht Frankfurt. Das ist auch noch so ein eigener Punkt, den du mitgebracht hast. Du hast ihn genannt, mehr Ball, weniger Wucht, Kontrolle ohne Punch. Wollen wir mal darüber reden, was sich eigentlich unter Topmüller noch verändert hat und jetzt dann eben hin zu Riera? Und dann können wir es vielleicht nochmal bewerten, wie wir das jetzt im Nachhinein einordnen würden, dass es da auch so deutliche Unterschiede in den Ansätzen gab.
Ja, also ich glaube, was unter Topmüller so eine ganz große Headline war, unter der man irgendwie in diese Saison gegangen ist und was ja so ein bisschen diese Marschrichtung war, ist, dass man eben dieses Ballbesitzsystem da irgendwie durchsetzen will. Man hatte ja dann auch mit dem Weggang von Ekitike und Marmoush und mit dem Kommen von Burkhardt und Doan eigentlich auch Spieler, mit denen das hätte möglich sein müssen. Und man hat ja auch im Vergleich zur Vorsaison durchaus seinen Ballbesitzanteil nach oben geschraubt. Man wusste aber halt einfach mit diesem Ball irgendwie nichts anzufangen. Also, ne, man hat dann doch teilweise immer mal wieder ist auch so eine komische Formulierung. Also man hat immer mal wieder dann diese Offensivaktionen durchblitzen sehen, die dann aber auch vor dem letzten Pass oder vielleicht auch schon zu dem Pass vorher dann irgendwie wieder aufgehört haben, weil man einfach nicht wusste, wie komme ich jetzt zu diesem Torabschluss. Das ist wahrscheinlich dann auch miterklärend mit dem Rückgang dieser Expected Goal Werte, die du ja ganz am Anfang angeführt hattest, weil man dann halt einfach sich nicht in diese klaren Abschlusspositionen irgendwie gebracht hat. Also der Anfang war gut, ja, das Ende dann wiederum nicht. Und was sich dann auch im Verlaufe der Zeit gezeigt hat, ist, dass man zu ausrechenbar ist, immer wieder den Ball flach hinten rausspielen, was dann für die Gegner einfach auch es möglich gemacht hat, da irgendwie reinzugehen und dann diesen schnellen Umschaltmoment zu bringen. Und ich glaube, man hat da einfach zu lange an diesem, na, wir müssen sehr starr an dieser Grundordnung irgendwie bleiben, festgehalten und sich zum einen der eigenen Stärken beraubt und zum anderen einfach diese Verkopftheit oder dieses zu viel Nachdenken irgendwie reingebracht. Und man hätte an dieser Stelle mehr Lukas Podolski gebraucht, der gesagt hat, ich denke beim Fußball nicht nach. Davon hätte man ein bisschen mehr gebraucht wahrscheinlich.
aber...
Du siehst skeptisch aus, Max.
Ja, naja, ach, du, das ist jetzt, jetzt sind wir total in, im Graubereich. Es gibt kein richtig und kein falsch.
Nee, nie.
Das ist, weil ich finde nämlich, also allem, was du sagst, kann man zustimmen. Und also
schon mal gut.
Ja, ja, ne? Guter, guter Start. Aber auf der anderen Seite war, schien mir der Schritt genau der richtige zu sein, den Eintracht Frankfurt gehen muss. Denn du hast mit Ekitike und Marmoush nicht nur zwei sehr gute Spieler verloren, sondern zwei der besten Konterspieler. Mhm, wahrscheinlich sogar im europäischen Topfußball, nicht nur in der Bundesliga. Gleichzeitig hat sich die Wahrnehmung der Eintracht dahingehend verändert, dass es für eigentlich sehr, sehr viele Vereine, ich würde sagen wahrscheinlich 14 von 18, völlig okay ist, gegen Eintracht Frankfurt zu sagen, nehmt ihr mal den Ball, wir warten hier hinten auf euch. Das heißt, du kommst auch gar nicht mehr in diese Kontersituation rein. Also vielleicht hat man auch eine Entwicklung vorweggegriffen. Und es ist so, es gibt einen generellen Trend gerade dazu, dass du über Ballbesitz Kontrolle ausübst. Also wir haben quasi so, auf der einen Seite der Skala haben wir quasi Union Berlin, die ohne den Ball Kontrolle ausüben, indem sie dich nur in bestimmte Räume reinlassen. Mainz 05 macht es jetzt unter Urs Fischer ähnlich. Mhm. Und das andere Extrem der Skala sind natürlich die Bayern, die nehmen wir aber mal raus, die sind ein bisschen zu krass. Aber Leverkusen ist dann dahinter, was den Ballbesitz angeht. Die haben einfach die ganze Zeit den Ball und treiben ihn langsam nach vorne und irgendwann stehen sie in deinem Verteidigungsdrittel und dann wird es einfach super hässlich gegen die, weil die halt einfach so viele individuell gute Spieler haben, dass sie immer wieder Torchancen haben und für dich ist der Weg zum gegnerischen Tor sehr weit, plus die haben schnelle Innenverteidiger. Ja, fertig ist das, du gewinnst einfach gegen zwei Drittel der Liga, gewinnst du deine Spiele. Das heißt, eigentlich finde ich nämlich die Problemanalyse und die Herangehensweise richtig von Eintracht Frankfurt. Die Frage ist jetzt nur, warum hat es nicht so gut funktioniert? Und da gibt es einen unterbeleuchteten Aspekt, das ist, dass die Standards einfach richtig schlecht waren in dieser Saison, das muss man sagen. Mal, und die waren in der Vorsaison wichtig. Ja, genau, es war so wie früher wieder. Du erinnerst dich auch noch an die Zeiten der Eintracht.
Benny Köhler Gedächtnisecken, wer kennt sie nicht?
Genau. Ach ja, schön. Auf Kniehöhe am ersten Pfosten. Das waren noch andere Zeiten. Aber auch egal, was er angezeigt hat, egal ob der linke Arm oder beide Arme hochgehen. Aber das gut, wollen wir nicht in alten Wunden bohren. Also das eine, was wirklich gefehlt hat, war die Standardstärke.
Ja.
Das kommt mit dazu, das ist ein Teil des Problems, denn die Eintracht war wahnsinnig schlecht, wenn man auch Führungen verwalten sollte. Also sie haben letztlich diese Dominanz nie umgesetzt bekommen, weil die Führungen auch nicht klar genug waren. Also bei 20 Führungen hat man fast in der Hälfte der Fälle nicht gewonnen am Ende dieses Spiels. Also 5 Unentschieden, 4 Niederlagen. Das ist genau das, was gute Ballbesitzteams von schlechten Ballbesitzteams unterscheidet. Weil dann hast du quasi, ja, dann hast du auch gar nichts gewonnen, dadurch, dass du dich eigentlich sehr konteranfällig machst, weil du den Ball hast. Aber wenn ich jetzt mal drauf gucke, René, was brauche ich denn für einen guten Ballbesitzfußball? Dann brauche ich entsprechende Positionierung, ich brauche eine gewisse Passquote. Mhm. Und dann brauche ich ja aber Leute, die es schaffen, im engen Gewusel entweder einen Pass zu spielen, der auf die andere ballfahrende Seite geht, wo wenig gewuselt wird und da soll dann irgendein Litz Doorn zum Beispiel, verrückte Idee, nach innen ziehen oder eben da sein 1 gegen 1 gewinnen. Oder ich brauche Spieler, die sagen, hey, hier mitten im Druck fühle ich mich eigentlich ganz wohl, gib mir den Ball, ich habe eine gute Idee. Vielleicht so jemanden wie, ich weiß nicht, Can Usun vielleicht. Hm. Also wäre nicht eigentlich alles da gewesen, dass das funktionieren hätte können?
Ja, also ich kann dir da nicht widersprechen. Die einzelnen Zutaten wären alle da gewesen. Man hätte das irgendwie machen können. Aus welchem Grund auch immer hat man es nicht geschafft. Und ich muss das jetzt leider so sagen, weil ich bin weder der Trainer gewesen, noch war ich bei den einzelnen Spielbesprechungen oder bei den Trainingseinheiten so dabei, dass ich das hätte irgendwie sagen können oder generell nicht dabei. Von den Zutaten her wäre eigentlich alles da gewesen und ich gebe dir auch recht, dass dieses Ballbesitzspiel wahrscheinlich das Mittel der Wahl ist, mit dem du Eintracht Frankfurt hättest auf die nächste Stufe irgendwie bringen können. Man hat es nicht geschafft. Und dann kommt halt noch ein Aspekt, eine Zutat dabei, die du halt in diesem ganzen Thema auch nicht vergessen darfst und dann sind wir wieder bei diesem emotionalen Umfeld. Ein Umfeld, was es halt aus den letzten Jahren gewohnt ist, mit einem Ekitike, mit einem Marmoush, aber auch davor mit einer Büffelherde, dass du da irgendwie Higher- und Fire-Fußball hast, was gefeiert wurde, womit du auch Erfolge eingefahren hast. Und dann siehst du halt 70 Minuten wir schieben den Ball hinten raus und spielen nochmal irgendwie von links nach rechts und dann nochmal den Ball zurück, weil wir irgendwie gekonnt im Ballbesitz den Gegner vor uns herspielen wollen und dann bleibst du irgendwie 20 Meter vorm Tor hängen und dann läuft der Konter gegen dich und du weißt ganz genau, das ist jetzt eine 3-gegen-2-Situation und die geht zum Nachteil für uns aus.
Ja, okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr valider Punkt. Ich hätte noch das allerdings nur leichte Gegenargument. Ich finde schon, dass wenn Can Usun dann zwischen den Ketten mal am Ball gekommen ist, war auch im Stadion so manches los. Also der hat ja, ich meine, sehr wahrscheinlich werden wir den später nochmal erwähnen irgendwann, aber der hat ja eigentlich, wenn er gespielt hat, eine sehr gute Saison gespielt. Und auch ein Chaibi, der kommt zwar ein bisschen besser raus, als er eigentlich gespielt hat. Also der kommt am Ende auf 9 Assists. Nach Expected Assists hätten es 4 sein sollen. Das ist immer so ein Indikator dafür, dass es, also steht ein bisschen mehr auf dem Zettel, als eigentlich draufstehen sollte. Aber es gab diese Momente, in denen was hätte passieren können, wo auch, glaube ich, so ein Umfeld sich auch daran hätte begeistern können. Aber ich gebe dir natürlich recht, diese ständigen Konter plus eben dieses, dass man auch das Gefühl hatte, es passiert jetzt eben einfach nichts. Also egal, was sie machen, es passiert nichts. Das verstehe ich und das ging mir ja auch so. Das konntest du ja in den einzelnen Sendungen auch oft genug nachholen. Aber
also du hattest mit Usun definitiv jemanden, der diese Momente gebracht hat. Ich glaube, der große Unterschied dann auch zu der Saison davor ist, dass halt in der Saison davor aus bei einem Ekitike und bei einem Mamouche und so weiter diese Tore halt passiert sind und bei Usun dann halt einfach nicht.
Ja, er ist ja auch nicht der Abschlussstürmer, das muss man auch sagen.
Nee, genau. So, dann da hat es dann wieder dran gehapert, er hatte dann diesen Moment und auch da muss man sagen, der ist halt auch noch jung, der hat halt auch noch diese Entwicklungsphasen vor sich. Also man kann dann auch nicht die komplette Verantwortung irgendwie auf ihm abladen. Natürlich ist er derjenige, der dann da irgendwie so ein bisschen diesen Unterschied noch irgendwie reinbringen kann, aber er kann halt auch nicht alleine das System am Laufen halten.
Plus, da muss man jetzt dann schon die Frage stellen, ob wirklich alles so Hand in Hand ging im Nachhinein. Also Litz Doan und Burkhardt, die kamen beide für sehr, sehr viel Geld und gerade Litz Doan hat bei SC Freiburg hat er gezeigt, was er spielen kann. Du hast ja durch ihn das Element bekommen des zur Mitte ziehenden Innenspielers, Außenspielers, der dann eben auch abschließen kann, also eben das gegnerische Tor bedroht. Das hatte vorher die Eintracht viele, viele Jahre nicht mehr. Also man kommt von Philipp Kostic und landet irgendwann in einer anderen Timeline dann bei Litz Doan.
Ja.
Aber wenn wir uns mal zum Beispiel vorne das Personal angucken, also Doan habe ich schon genannt, Burkhardt habe ich schon genannt. Wahi hatten wir am Anfang auch noch, die Älteren erinnern sich, wurde dann ersetzt durch Kalimuendo, nicht 1-zu-1, aber im Grunde letztlich dann schon. Ebnu Talib, okay, war verletzt. In Gang kam dementsprechend auch und war dann weg, haben wir vorhin schon eingeordnet. Ich weiß nicht, ob ich da Ansgar Knauf überhaupt noch nennen möchte, ehrlicherweise, denn meine Frage ist, waren denn überhaupt
Michi Batshuayi vergessen?
Ich hab Batshuayi vergessen, ja richtig.
Der
ja,
ist auch noch in der Offensive unterwegs gewesen. Der war auch über viele, viele Spieltage hinweg dann kurz vor der Winterpause, glaube ich, verletzt. Aber der wäre zumindest zum Anfang der Saison auch noch als nomineller Stürmer da auf dem Zettel gewesen.
Ja, das ist also sehr, sehr gut. Danke, dass du mich da gerettet hast. Der war so, so rot hier in meiner Übersicht, dass ich den nicht mal mehr wahrgenommen habe. Ist am Ende ja auch auf 140 Minuten nur gekommen. Aber meine Frage, die ich dazu stellen will, ist, wer von denen ist denn überhaupt, also Doan habe ich ja schon die Einschränkung gemacht, ein Stürmer, der aus Ballbesitz heraus Tore erzielen kann?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hattest du den gar nicht.
Cool, denkt sich Dino Toppmöller.
Ja, also du bist ja auch in dieser Offensivaktion, weil du ja vorhin gesagt hast, so Offensive ist nicht unser Problem gewesen, es war nicht unser größtes Problem, aber ja, du bist ja schon auch in die Saison reingestartet und dann musst du jetzt erstmal einen Kalimuendo und einen Ebnu Talib da rausrechnen, weil die sind ja erst im Winter gekommen. Du bist in die Saison reingegangen mit einem Johnny Burkhardt als wahrscheinlich Zielspieler. Mit einem Wahi, der wahrscheinlich der Spieler gewesen wäre, der dann hätte diese Tore machen müssen, wo du aber schon eigentlich wusstest, dass das ein ganz großer Gamble ist, den du da irgendwie eingehst, weil der hat ja auch Ende der letzten Saison in den Minuten, die man ihm gegeben hat, nicht so wirklich glücklich ausgesehen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Dann hast du den Michi Batshuayi da, der ja eigentlich auch eher so, da sind wir mal ganz ehrlich, auch eher so Backup vom Backup-Spieler dann irgendwie ist, den du jetzt auch nicht 34 Spieltage jeweils über 90 Minuten da irgendwie siehst, der auch immer mal eine gute Minute irgendwie drin haben kann, Aber mit der Offensive, wenn du jetzt mal nur rein auf die Stürmerposition guckst, bist du halt in diese Saison gegangen. Ich will es jetzt nicht fahrlässig nennen, aber an der Stelle war es dann vielleicht auch ein bisschen zu dünn, beziehungsweise man hat auch da wieder gehofft, dass diese Erwartung, diese Entwicklung, die man in einem Wahi gesehen hat, für den man ja auch schon viel Geld hingelegt hat, das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja jetzt auch kein Spieler, der irgendwie für 2,50 Mark da irgendwie gekommen ist, der auch da die Erwartungen oder die Versprechen, die man irgendwie mit ihm erfüllen wollte, nicht eingelöst hat.
Und dazu kommt noch eine weitere Sache. Also hier vermischen sich ehrlicherweise so ein bisschen die Punkte, aber ich finde, ich finde das an der Stelle noch wichtig. Ich stelle die Frage jetzt einfach direkt. Früher hatte man manchmal den Eindruck, die Eintracht hat ein Athletikproblem, sehr viele Muskelverletzungen und so weiter. Das wurde dann ein bisschen besser. Wenn ich mir jetzt
deutlich besser.
Okay, also es wurde deutlich besser. Ich möchte nach oben korrigieren. Wenn ich mir jetzt die physischen Zahlen ansehe, das hat nichts mit Ligaspitze zu tun. Also man ist so viel gelaufen wie St. Pauli und Augsburg. Auf Rang 10 landet man da am Ende der Saison. Bei den Sprints ebenfalls auf Rang 10. Und jetzt sind die reinen Zahlen wirklich nicht alles, aber es kommt ja noch eine erst nur gefühlte Beobachtung und dann untermauere ich sie jetzt mit der Statistik noch mit dazu. Nämlich nur der VfB und der VfL Wolfsburg haben genauso viele Gegentore in der Nachspielzeit kassiert, also ab 90 plus, wie Eintracht Frankfurt, und gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg hat man in der Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit die meisten Gegentore der Liga kassiert. Das heißt, die Eintracht hatte den Ball, die Eintracht hatte nicht allzu viele Chancen und hinten raus haben sie die Spiele verloren, immer noch.
Ja.
Und das hast du ja schon die ganze Saison über erlebt, ich ja auch, deswegen habe ich diese Zahl jetzt mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, wie viel waren das eigentlich? Ach krass, man war sogar genauso schlecht wie der VfL Wolfsburg, der ja wirklich unglaublich schlecht war in dieser Saison. Ist das vielleicht auch noch so eine kleine Nebengeschichte dieser Saison, dass das Team jetzt auch athletisch vielleicht nicht aus allen Rohren gefeuert hat und auch das dann erklärt, dass man so viele Gegentore zum Beispiel kassiert hat? Und dann hilft ja auch Ballbesitz nicht mehr.
Da hilft auch Ballbesitz dann nicht mehr wirklich, es sei denn, du willst irgendwie ab der ersten Minute ein 0-0 verwalten, dann könnte Ballbesitz dir vielleicht ein bisschen helfen, dass, ob du das über 90 Minuten durchhältst, sei mal dahingestellt. Also ja, mit Sicherheit ist das ein Faktor. Also, man hat in der laufenden Saison sich von seinem Chef, Arzt, Mannschaftscoach getrennt. Das hat ja dann auch eine Aussagekraft, wenn man diesen Schritt dann zieht, zu sagen, ne, das nimmt uns jetzt ja alles irgendwie ein bisschen überhand und man hat in den letzten Jahren, ne, als Eintracht-Fan, der schon viele Jahre diesen Verein begleitet und als Podcaster, der das auch tut, weiß man, dass Verletzungspech in der Vergangenheit der Eintracht immer so ein fester Bestandteil der Saisonerzählung war. Da hat man sich dann doch irgendwie ganz ordentlich von wegbewegt. Und das ist in dieser Saison nicht besser gewesen. Du hast ja gerade eben auch schon bei dem einen oder anderen Spieler gesagt, da war viel Rot drin. Das hängt dann eben auch mit diesen Verletzungen zusammen. Das ist mit Sicherheit ein Faktor. Der andere Faktor ist aber mit Sicherheit auch das Mentale.
Mhm.
Und da sind wir dann vielleicht wieder so ein bisschen bei diesem Thema, wie ist so das Zusammenspiel der Mannschaft untereinander und mit dem Trainer, wenn man da sehr viel ins Nachdenken muss, wenn man da sehr verkopft, ist so dieses Wort, was ich da leider sehr gerne und sehr häufig verwende, irgendwie ist, dann ist es natürlich auch schwieriger, 90, 92, 93, 94 Minuten irgendwie durchzuziehen, wenn du mit dem Kopf überhaupt nicht bei der Sache bist. Das hat mit Sicherheit dann einfach auch nochmal irgendwie einen Faktor gebracht, plus eben den Punkt, dass du auch tatsächlich physisch einfach nicht so top warst, wie du es in den Jahren davor gezeigt hast.
So, und jetzt sind wir nämlich, finde ich, bei einem ganz interessanten Punkt gelandet, weil wir kommen quasi bei der Analyse Topmöller bei dem Ergebnis raus, dieses Umstellen auf Ballbesitzfußball hat nicht funktioniert, aus den genannten Gründen, plus am Ende hatte man den Eindruck, also das berühmte Verkeilen, du hast es ja auch schon zitiert, das Markus Frösch genannt hat, es hat dann auch nicht zum Team gepasst. Und jetzt stelle ich dir die Frage, war denn die Entscheidung für Albert Riera nach allem, was wir jetzt von ihm gehört haben, und er hat ja wirklich viel gesprochen in der kurzen Zeit, in der er bei Eintracht Frankfurt war,
ja, kann
ist
man
der
so
denn
sagen.
Wirklich so viel weniger verkopft? Und glaubst du, dass der wirklich, also dass das wirklich eine Änderung im Spielstil hätte werden sollen mit Albert Riera? Am Anfang hat er die Abwehr stabilisiert, völlig klar. Aber ist er nicht eigentlich genauso ein Ballbesitztrainer wie Dino Topmöller?
Ist er. Und er ist ja auch nicht einzig und allein geholt worden, um zu sagen, jetzt rette uns mal diese Saison und fahr dieses Europa-Ziel ein, sondern er ist ja auch geholt worden, um zu sagen, wir wollen auch die Weiterentwicklung, diese Geschichte mit dir fortführen. Also ne, ein Teil seiner Aufgabe war, fahr diesen europäischen Platz ein, sorg dafür, dass die wieder Fußball spielen, dass das alles irgendwie ein bisschen emotionaler wird, und zumindest den Teil mit der Emotion, den hat er geschafft. Also wenn einer Emotionen in diesen letzten Spieltagen irgendwie in dieses Umfeld Eintracht Frankfurt geführt hat, dann war es Albert Riera. Wenn auch wahrscheinlich nur zu 20%. Aber der langfristige Plan war ja schon auch, dieses Thema weiterzuführen. Also mit Sicherheit ist er dann auch ein Spieler oder ein Trainer, der an diesem Ballbesitz-Thema festhält. Dass er da ein bisschen zu sehr festgehalten hat und da vielleicht auch ein bisschen zu sehr festgelegt war auf sein, ich spiele hier mein 4-1-4-1-System und ich lasse einfach die Leute auf unterschiedlichen Positionen spielen, das war dann irgendwie nicht so ganz das, was man sich an dieser Stelle irgendwie erhofft hat.
Aber ist nicht der Fakt, dass er Spieler positionsfremd eingesetzt hat, ein sehr guter Hinweis darauf, dass die Analyse, die wir ja gerade schon hatten zur Topmüller-Zeit, nämlich dass der Kader eigentlich, obwohl er wirklich gut aussieht, interessante Spieler und so weiter und so fort, gar nicht perfekt ausgerichtet ist auf so einen Ballbesitzfußball.
Das ist mit Sicherheit eine der großen Entscheidungen oder eine der großen, ja, ich will es jetzt nicht Entdeckung nennen, Erkenntnis ist wahrscheinlich das richtige Wort, auf die man dann kommen muss für das, was du spielen willst und für deine Ambitionen, die du hast und deine Möglichkeiten, ist der Kader nicht richtig.
So, und jetzt sind wir nämlich beim Punkt, finde ich. Weil über Riera könnten wir jetzt auch noch ewig sprechen, aber ehrlich gesagt, hat ja jeder gemacht. Das ist jetzt auch ein bisschen langweilig, haben wir auch im Rasenfunk oft genug gemacht. Aber dann sind wir doch jetzt nämlich eigentlich bei der Frage, die hinter allem die ganze Zeit schon steht bei Eintracht Frankfurt, nämlich, hat Markus Krösche hier vielleicht einfach einen schlechten Kader zusammengestellt, nicht im Sinne von, die einzelnen Spieler sind schlecht und die können nicht bei Eintracht Frankfurt spielen, sondern es passt überhaupt nicht zu der Idee, die er von diesem Kader letztlich hatte.
Ich würde da nicht so absolut reingehen und sagen, es passt überhaupt nicht, und ich würde auch nicht so absolut reingehen und sagen, es ist ein schlechter Kader. Ich würde allerdings so weit gehen und sagen, der Kader ist deutlich zu unrund und du hast bestimmte Stellschrauben, aus welchen Gründen auch immer, nicht gedreht. Da sind wir dann wieder bei dieser Sechserposition, die wir vorhin schon ein paar Mal hatten. Du bist mit einem zentralen Mittelfeld reingegangen, wo du eigentlich nur als nominellen Sechser einen Elias Giri hattest, wo du eigentlich wo du in den Saisons davor schon gesehen hast, dass du nicht den FC-Skiri bekommen hast, sondern irgendeine billige Kopie, die du auf Wish bestellt hast, gefühlt. Du hast diesen Tuta-Abgang unterschätzt. Du hast ja mit der Torwart-Thematik, die wir vorhin schon angesprochen haben, auch nochmal irgendwie ein Ei ins Nest gelegt. Du hast diese Doan-Verpflichtung, die ich nach wie vor für eine sehr positive Verpflichtung halte, die hast du auch Ewigkeiten rausgezogen. Die war irgendwie um Ende August rum, als der dann nachher da war. Der hat eigentlich auch von der Vorbereitung bei der Eintracht nichts mitbekommen. Du hattest mit Robin Koch einen Kapitän, der ein guter Innenverteidiger ist, aber der dir jetzt auch nicht die Ansagen auf dem Platz macht. Du hattest keinen Charakter auf dem Feld, der dir in solchen Situationen, wie du sie jetzt rückwirkend betrachtet in dieser Saison hattest du keinen Charakter, der jetzt dann einfach mal dafür sorgt, dass da alle wieder auf Linie sind. Ja? Da denke ich immer so ein bisschen zurück in der Vergangenheit an unseren guten Freund Boateng, der dann halt einfach in einem Spiel mal zwei Gegner ausgenockt hat und gesagt hat, so, wir sind Eintracht Frankfurt, wir treten hier mit breiter Brust auf, vorwärts. Das hat dir gefehlt. Du hast einen Kader gebaut, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen auf das, wo es am Ende dann mit Riera gecrasht hat. Du hast einen Kader gebaut, von den Charakteren her, der sehr auf den Dino Topmöller zugeschnitten ist. Und als Riera kam und diese Antrittspressekonferenz war, habe ich bei unserem Podcast gesagt, ich bin mal gespannt, wie lange das gut geht, weil ich nicht glaube, dass die Charaktere der Spieler, die wir haben, zu diesem Charakter, den wir als Trainer da jetzt haben, passen. Turns aber out, wie, hatte recht.
Aber wie meinst du denn das, dass es zu Topmüller so gut gepasst hätte? Weil hat sie ja irgendwie auch nicht. Warum haben sie denn dann so schlecht gespielt unter Topmüller? Also was meinst du jetzt quasi mit Charaktere in dem Sinne?
Die, also ich glaube schon, dass das Ansinnen war, einen Ballbesitzkader dahinzustellen, der eher mit so einem analytischen Denken daran geht, mit weniger Emotion und mehr auf taktisch, spielerisch fokussiert.
Was für eine Dreifachbelastung übrigens der richtige Ansatz ist, weil du hast mehr Videostudium als Trainingseinheiten, überspitzt gesprochen.
Ja, aber aus welchem Grund auch immer, ne, was auch wieder so ein Satz ist, den ich heute sehr, sehr oft verwende. Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Hörerinnen und Hörern und freue mich auf die Kommentare. Ja, aus welchem Grund auch immer hat es dann nachher nicht gepasst, weil es dann vielleicht auch wieder zu viele gleiche Charaktere dann auch drin waren. Also die hat so ein bisschen diese emotionale Achse dann auch gefehlt.
Okay, also ich verstehe das, dass du Spieler brauchst, an denen du dich aufrichtest. Und dass die Sechserposition, dass Heul und Larsson auf dem Papier wie aussehen wie eine tolle Doppel-Sechs, kann ich total nachvollziehen. Das haben wir haben es, glaube ich, in der Saisonvorschau auch angesprochen, aber nicht in der Deutlichkeit, in der ich jetzt dann dieses Statement hier machen würde. Also da kann man dann auch mal daneben liegen. Und ich verstehe das mit den, gerade in den schwierigen Phasen braucht es eben einen Robin Koch in Bestform, einen Theat, einen Christensen in Bestform, damit eben auch dann die jungen Talente links und rechts von ihnen so ein bisschen allein schon ein besseres Gefühl haben, wenn sie eben dann auf dem Fußballfeld stehen, weil so einfach ist es eben auch nicht. Aber das ist nämlich genau ja aber der Punkt, denn wir sprechen hier nicht über irgendeine zufällige Kaderzusammenstellung, oh komischerweise sind da ganz viele talentierte junge Spieler mit drin, sondern das ist der Kern des Geschäftsmodells von Eintracht Frankfurt und das ist ja auch einer deiner Aspekte, der du mitgebracht hast. Wackelt dieses Geschäftsmodell jetzt nach dieser Saison?
Nein, ich glaube nicht. Du musst einfach diese Ausgewogenheit zwischen wie viel junges Talent, was in diesem von Markus Krösche angesprochenen Dreijahresplan von Ankommen, was ist das zweite? Ankommen, Leistung zeigen, Weiterentwicklung. Das ist, glaube ich, so dieses Ding, was er hat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Du brauchst da halt eine andere Mischung drin, weil, und das ist etwas, was wir ja auch schon des Öfteren in der Vergangenheit immer mal wieder diskutiert haben, wenn du halt sehr viele oder nein, andersrum, wenn du sehr wenig von diesen erfahrenen Spielern hast, die dir dann halt einfach deine Achse bilden können, die sagen können, so, ne, wir sind jetzt die, und selbst wenn wir mal nicht 100% Leistung bringen, sondern nur 90%, dann ist das immer noch genug, so dass wir dann auch diese jungen Spieler, die links und rechts vielleicht agieren, denen dann auch eine Richtung vorgeben können, weil du kannst halt von einem jungen Spieler, der jetzt irgendwie sein erstes Bundesliga-Jahr oder sein zweites Bundesliga-Jahr hat, kannst du halt nicht erwarten, dass er den Karren da aus dem Dreck zieht, sondern er muss ja auch so ein bisschen sich an Spielern orientieren. Wenn dann aber diese Spieler auch zu sehr damit beschäftigt sind, über ihre eigenen Fehler sich Gedanken zu machen, wie sollen sie denn dann die Spieler links und rechts irgendwie anleiten? Und ich glaube, da hat man ein bisschen zu sehr, auch aus dem, wie es in den Jahren davor einfach funktioniert hat oder besser funktioniert hat als erwartet, schneller funktioniert hat als erwartet, gedacht, man könne dieses Rad halt einfach noch ein bisschen weiter drehen. Ja, dann kommen wir wieder an diesen Weggang von Tuta, Trapp, die mit Sicherheit da dann auch nochmal wichtige Faktoren gewesen wären, zurück. Und da musst du jetzt einfach wieder eine neue Balance irgendwie zu finden, aber du wirst als Eintracht Frankfurt weiterhin an diesem Modell festhalten müssen, zu sagen, du kaufst oder verpflichtest, ich finde Menschen kaufen immer schwierig, du verpflichtest junge, talentierte Spieler, gibst denen über einen Zeithorizont von zwei Jahren, wenn sie sich schnell entwickeln, drei Jahren, wenn sie sich so wie erwartet entwickeln, die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen und dir dieses Geld irgendwie zu bringen. Daran wirst du festhalten müssen, weil du wirst jetzt nicht, auch wenn wir das gerne hätten, dauerhaft in der Champions League spielen und da Geld einfahren. Du wirst weiterhin um diese Europaplätze kämpfen müssen. Die ersten vier Plätze sind meiner Meinung nach, und das ist ja auch das, was viele andere auch sagen, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, die sind halt einfach in dieser Liga vergeben, wenn die Vereine jetzt nicht irgendwie großen Quatsch machen. Und dann wirst du weiterhin mit dem SC Freiburg und wahrscheinlich dem FC Augsburg oder wem auch immer dich um die verbleibenden internationalen Plätze irgendwie kämpfen müssen.
Stuttgart noch, ja.
Ja, Stuttgart noch. Und ja, Conference League ist auch ein internationaler Platz und es bietet dir eine internationale Bühne, aber damit wirst du kein Geld gewinnen. Und auch mit der Europa League kriegst du im Vergleich zur Champions League nicht den gleichen Betrag, den du kriegst, wenn du irgendwie weiter zwei Spieler entwickelst und die halt einfach für den dreifachen, vierfachen Wert, die du bezahlt hast, weiterverkaufst.
Aber was heißt denn das jetzt? Weil das, was wir gemacht haben, nämlich die Analyse der letzten Saison, da kommen ja alle wahrscheinlich mit Nuancen natürlich, aber zu ähnlichen Schlüssen. Und auch Markus Grösche ist ja ganz offensichtlich zu ähnlichen Schlüssen gekommen, sonst wäre er nicht so selbstkritisch gewesen in dieser Saisonbilanz-Pressekonferenz. Gleichzeitig ist es jetzt aber auch nicht so, als ob bisher Markus Grösche immer nur junge 19-jährige Talente verpflichtet hätte. Also wir kommen ja gerade aus einer Transferperiode in der letzten Saison, da kam Robin Koch, da kam Rasmus Christensen und Arthur Thiat, die letzten beiden halt noch per Laie. Ersterer kam ablösefrei, plus Moda Hut. Also da hätte man sogar noch, also vielleicht ist man auch da so ein bisschen geschädigt, dass man gesehen hat, okay, gut, auf der 6 hat es jetzt dann doch nicht gereicht. Aber es ist ja gar nicht so, dass dieses Klischee stimmt. Markus Grösche würde nur diese Art von Spielern verpflichten, also eben die Jungen, sondern er hat es ja in der Vergangenheit schon anders getan. Also was glaubst du, muss jetzt dann, weil du schreibst ja auch, das Talentregal sei voll, das Trading-Modell habe aber Nebenwirkungen, denn jetzt gibt es einen Stresstest für den Kader. Was glaubst du, wird rauskommen bei diesem Stresstest?
Naja, das ist ja das, was ich sage. Dieses Trading-Modell hat halt dahingehend seine Schwachstellen, wenn du es halt eben überreizt, wenn du zu viele von diesen Talenten holst. Ja, du hast mit Christensen, mit Theat erfahrene Spieler geholt, die aber auch mit Sicherheit, und das hatten wir vorhin ja schon, im Blick auf die letzte Saison so ein bisschen überperformt haben. Also auch da musst du ja dann auch deine Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen irgendwie zurückschreiben und du musst dir halt auch sehr genau überlegen, wie ist denn meine Zusammensetzung des Kaders, weil das ist schön, wenn du dann irgendwie in der Abwehr mit einem Theat und mit einem Christensen und mit einem Koch deine erfahrenen Spieler hast und nach vorne hin wird es dann aber halt dann auch wieder dünn. Wenn klar, du hast aber mit Johnny Burkhardt.
Aber sind denn Doan und Burkhardt nicht erfahren eben? Also sie sind ja noch nur um 24 und 27, aber Burkhardt hat 160 Bundesligaspiele, ich glaube vor der Saison waren es halt dann 130 ungefähr und Litz Doan finde ich jetzt hier gerade gar nicht, aber also der 123 Spiele für den SC Freiburg. Also eine gewisse Erfahrung ist da ja auch vorhanden.
Du hast auf jeden Fall Spieler, und das war ja eine große Veränderung im Vergleich zu den Verpflichtungen in den Jahren davor, dass du erfahrene Bundesligaspieler an dieser Stelle geholt hast. Hast du mit Sicherheit tun müssen und war auch richtig, aber auch da musst du natürlich bedenken, ne? Wir hatten es gerade bei Doan ja angesprochen, der kam zum Ende der Vorbereitungsphase, kurz vor dem, war glaube ich kurz vor dem ersten Bundesligaspiel oder glaube ich sogar kurz danach, ich weiß es gerade nicht mehr. Der hatte natürlich keinerlei Vorbereitung. Klar, der kommt mit 120 Bundesligaspielen im Gepäck, der hat aber keine Vorbereitung bei Eintracht Frankfurt gemacht, der hat kein Spiel für Eintracht Frankfurt gemacht. Also der muss quasi ja sein, wie muss ich mich mit meinen Mitspielern irgendwie abstimmen, live in den Pflichtspielen, in den ersten Pflichtspielen irgendwie machen. Und ja, du hast einen Johnny Burkhardt, der auch viele Erfahrungen hat, vollkommen unbenommen und war mit Sicherheit auch eine gute Entscheidung, dieses Ding zu machen. Aber auch der muss sich erstmal in dieses Spielsystem Eintracht Frankfurt einfügen und der muss ja dann auch mit diesen Bällen irgendwie versorgt werden. Dann kommen wir wieder an die Frage zu, ne, wer ist denn aus dem Ballbesitz heraus der Stürmer, der nachher diese Tore macht und wie kommen dann überhaupt nach da vorne diese Bälle? Wenn du erfahrene Spieler hast ganz vorne und erfahrene Spieler ganz hinten und dazwischen hast du eine große Lücke, wo halt einfach nichts passiert, weiß ich nicht, ob so ein erfolgreiches Ballbesitzkonzept dann nachher draus wird.
Ja gut, und ich meine, Burkhardt hat vorhin bei Mainz gespielt, also die sind jetzt auch nicht wirklich für Ballbesitz bekannt, plus wir wussten alle, dass er verletzungsanfällig ist,
Das kommt noch hinzu, ne? Du hast einen Spieler geholt, wo du weißt, was du bekommst, ähnlich wie bei den Trainern, wo du eigentlich wusstest, was du bekommst, weißt du da auch, was du bekommst. Du gehst in eine Saison mit einer Dreifachbelastung, wo du in der Champions League auch nicht gerade die vollkommen unbekannten Gegner hattest mit Liverpool, Barcelona, Atletico, Tottenham. Ja,
also auch da hat man auch Auslosungspech, das muss man auch ehrlicherweise so sagen.
So.
Aber das heißt doch eigentlich, kommen wir dann nicht eigentlich an den Punkt, wo wir sagen, Also ja, im Nachhinein sind wir alle schlauer und sagen, ja, der ein oder andere Transfer hat nicht funktioniert. Aber eigentlich ergibt doch alles Sinn. Du hast quasi mit Doan und mit Burkhardt mit Abstrichen erfahrene Spieler geholt. Du hast extrem viele junge Spieler geholt. Du warst aber nicht ehrlich bei der Selbstanalyse. Haben wir das, was wir brauchen für Ballbesitzfußball? Und ich glaube, das ist jetzt eben dann die Frage, die ich hier stellen würde.
Ja.
Müsste man jetzt nicht eigentlich nochmal genau so eine Transferperiode machen? Nur wir holen uns jetzt noch für die Sechs und die Defensive die Spieler, die man eben dafür die Offensive geholt hat. Und eben ganz wichtig, wir müssen früher fertig sein mit unserer Kaderplanung und zwar auch schon mit den Verträgen. Und dann vielleicht auch mal 500.000 Euro mehr zahlen, einfach damit derjenige bei der Vorbereitung dabei ist.
Also deswegen bin ich ja auch so ein Stück weit dagegen, diese Krise, die jetzt an vielen Stellen quasi schon ausgerufen wird, mich der anzuschließen, weil diese Krise sehe ich nicht. Na, deswegen ja auch mein Aspekt mit von wegen Lernkurve. Ich glaube schon, dass du eine relativ gute Basis hast, auf der du jetzt aufbauen kannst. Ob jetzt in diesem Transfersommer so wenig passieren wird, wie du gerade eben angedeutet hast, da bin ich mir nicht sicher, weil ja auch so ein Stück weit die Frage ist, was passiert jetzt mit den Spielern, die halt da sind und die halt Performance gezeigt haben, wie einen Brown, wie einen Usun. Ich glaube schon, dass an der Stelle es wieder dann auch schwierig wird. Kannst du die Spieler nochmal ein Jahr halten oder musst du dann da jetzt auch nochmal irgendwie nachlegen oder hast du vielleicht sogar schon nachgelegt? Gerade auf dieser Linksverteidigerposition haben wir ja auch im Winter mit wie heißt er noch, Kusugi, jemanden verpflichtet, den du ja auch perspektivisch da irgendwie geholt hast. Also vielleicht hast du da ja auch schon deinen Spieler. Aber ansonsten würde ich dir recht geben, wenn du jetzt an diesen Stellschrauben, wo du nicht gut aufgestellt warst, dir Spieler holst, die diese Lücken füllen können und von den anderen Spielern welche halten kannst und du hast jetzt in der nächsten Saison eben nicht diese Dreifachbelastung, dann kannst du da ein sehr solides Grundgerüst aufbauen. Der wichtigste Faktor, und den hast du auch gerade eben schon genannt, ist auch da wieder das Timing. Du musst früh fertig sein. Und damit du überhaupt früh anfangen kannst, musst du dich jetzt erstmal entscheiden, wer ist denn überhaupt der Trainer in der nächsten Saison? Weil mit diesem Baustein steht und fällt halt jetzt alles.
Ja, das ist, ich habe schon die Sendung möglichst weit hinten in den Royal reingelegt, weil ich eigentlich gedacht hatte, wir wüssten es dann schon in der zweiten Woche, nach der die Saison abgeschlossen ist. Dem ist jetzt aber noch nicht so. Es wird Adi Hütter gerüchtet. Bisher war es oft so, dass Gerüchte nicht gestimmt haben bei Eintracht Frankfurt. Vielleicht hat sich hier aber auch was gedreht. Aber die eigentlich noch wichtigere Frage ist ja erstmal, und damit landen wir nämlich auch bei deinem letzten Punkt, ja, aber welchen Fußball soll man denn jetzt denn eigentlich spielen? Denn du schreibst, wenn das Waldstadion seufzt und nicht brennt, es muss sich wieder mehr nach Eintracht Frankfurt anfühlen, dann habe ich irgendwie das Eindruck, du hättest jetzt gar nicht Bock auf auch in der nächsten Saison 55% Ballbesitz im Mittel.
Das ist ja ähnlich wie zu sagen, von wegen gute Niederlage, schlechte Niederlage. Am Ende des Tages ist es immer, und da war es, die Frage, wie hat das sich angefühlt? Ja, wenn du am Ende mit so einem 6-4 gegen Gladbach da rausgehst und am Ende nur noch denkst, scheiße, wir hatten Glück, dass der das Spiel nicht noch hat 5 Minuten länger laufen lassen, sonst wäre das hier ein 6-6 gewesen oder ne, das 4-3 gegen Köln war, glaube ich, so ein ähnliches Ding, wenn ich mich richtig erinnere. Oder wenn du da halt rausgehst und sagst von wegen, ja, wir haben einen geilen Fußball irgendwie gespielt und am Ende, ja, war Glück dabei, aber es war halt irgendwie ein geiler Fußballabend oder ein geiler Fußballnachmittag, dann ist es halt einfach ein ganz anderes Gefühl. Also ich bin nicht per se gegen Ballbesitz Fußball. Die Frage ist halt, ja, wie fühlt es sich am Ende an? Und du triffst halt einfach, wenn du Trainer bei Eintracht Frankfurt bist, wenn du Spieler bei Eintracht Frankfurt bist, auf ein sehr emotionales Umfeld. Und wir haben als Fans ein sehr gutes Gespür dafür, wann wir die Mannschaft unterstützen müssen und wann nicht und wie wir sie unterstützen müssen. Das letzte Spiel mit dem Pyro-Gedöns, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, das rechne ich jetzt mal aus dieser Argumentation raus. Das war nichts von dem. Und dann kannst du auch mit so einem Ballbesitzfußball dahin gehen und dann kannst du auch sagen, okay, die 3 Offensivaktionen haben nicht funktioniert. Aber wenn sich's halt irgendwie nach, weiß ich nicht, Rasenschach anfühlt, dann ist es halt irgendwie nicht richtig für dieses Umfeld.
Also ich verstehe, ja, okay, mach noch deinen Punkt.
Und ich glaube, du könntest mit Adi Hütter, wenn du das richtig aufbaust, sogar eine geile Story da irgendwie draus machen. Die Frage ist auch da, haben wir aus diesen kommunikativen, ich will es jetzt nicht Fehler nennen, weil es wieder so hart klingt, aber aus diesen kommunikativen Herausforderungen, die wir nicht gut gemeistert haben in der vergangenen Saison, was gelernt, um es da besser zu machen?
Okay, fairer Punkt, bin ich auch sehr gespannt drauf, denn kommunikativ war das nicht gut in dieser Saison und dazu möchte ich nochmal sagen, es tut mir ja fast leid, dass wir dieses Riera-Kapitel jetzt so übersprungen haben, weil es war höchst unterhaltsam, aber ich glaube, dass die Eintracht-Fans haben mitbekommen und ich habe dich jetzt hier schon fast 2 Stunden, deswegen habe ich das jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert, aber weißt du, was mich einfach an dieser Ballbesitz-Diskussion stört, ist, dass es ist, glaube ich, die richtige Diskussion, aber es werden ganz oft die falschen Argumente gebracht. Denn dieses Spiel zum Beispiel gegen Borussia Mönchengladbach, ab dem 4:2 hatte Gladbach zu 65% den Ball.
Ja.
Das hatte mit Ballbesitz gar nichts zu tun. Das war einfach nur die Abwehr, die ins Wackeln geraten ist und vorher war es 50-50, so grob in der zweiten Hälfte. Mhm. Also sprich, es ist nicht das richtige Beispiel. Es ist das richtige Beispiel für, boah, das war so super wackelig und deswegen musste man irgendwann Topmöller entlassen. Und es ist das richtige Beispiel für, boah, Buta als Rechtsverteidiger, vielleicht nicht so die Dauerlösung bei Eintracht Frankfurt, so sehr man ihn mögen kann, aber hat halt nicht
funktioniert. Stimmt, der war ja auch noch.
Ja,
hatte ich schon wieder ganz vergessen.
Ja, klar. Hab ich noch vorhin überlegt, aber dachte ich mir, ach, das ist jetzt keine eigene Frage mehr wert. Also natürlich nicht der Mensch, aber halt jetzt quasi an seine sportlichen Leistung gemessen. Und diese Diskussion, und das ist quasi das eine Extrem, wir nehmen quasi diese Spiele, wo Eintracht Frankfurt ins Wackeln geraten ist und da war nie Ballbesitz, war da quasi das Thema. Es waren quasi immer die anderen Themen, die wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Und dann haben wir aber eben Spiele, die einfach unfassbar langweilig waren, die unheimlich lame waren. Und da kannst du dann nämlich über Ballbesitz sprechen. Aber wir landen am Ende immer dabei, dass für Eintracht Frankfurt ist es noch wichtiger als für andere Teams, Tore zu erzielen. Denn du bist eben nicht Union Berlin. Bei Union Berlin brennt das Stadion, obwohl die das fürchterlichste 0-0 der Geschichte spielen.
Ja, ist richtig.
Und das ist halt bei der Eintracht nicht so.
Es könnte passieren, dass bei uns dann auch das Stadion brennt, aber aus anderen Gründen.
Ja, halt, genau.
Ja. Ja, also wir brauchen diese Tore, wir brauchen dieses Spektakel. Und wenn du das jetzt so sagst, ja, sind die Dinge, die mir am Ende von dieser Saison im Gedächtnis geblieben sind, nicht die Dinge, wo es um Ballbesitz ging, sondern wo es um Hire und Fire ging.
Genau, und dann möchte ich dir aber die Anschlussfrage stellen. Also ich nenne dir einfach nur ein paar Namen.
Ja.
Und zwar, damit ich es jetzt nicht vergesse, mache ich es lieber auf. Wo fange ich an? Okay, ich lasse mal noch ein paar weg. Amal Mouni, Kali Mwendi, Ebnu Talib.
Ja.
Was habe ich gesagt?
Mwendi.
Ja, okay.
Es ist für uns alle die 6. Stunde.
Aber wirklich. Und ich habe jetzt noch ein paar weggelassen.
Ja.
Du willst mir doch nicht erzählen, dass die kein Spektakel machen können.
Natürlich können die Spektakel machen, wenn du sie lässt, wenn du sie in die richtigen Positionen spielst. Ne?
Und sie sich nicht verletzen. Ja klar, deswegen musste Riera gehen, also was halt einfach Mist war mit den 2 Stürmern und so weiter. Ebnu Talib
hatte sich verletzt, der hätte ansonsten Spektakel bringen können, wenn der die Story weitergeführt hätte. Das wär Gold wert gewesen. Ne? Kali Mwendo, wenn du den halten kannst, ist ja auch noch so ein bisschen die Frage, die dann dahinter stehen kannst. Der kann mit Sicherheit Spektakel bringen, wie wir ja gesehen haben, auf der linken Außenbahn durchaus auch mehr als auf der rechten Außenbahn. Und als Stürmer haben wir ihn noch gar nicht so richtig erlebt. Aber der kann mit Sicherheit auch Spektakel bringen. Ich glaube auch, dass ein Doan, wenn du ihn einfach mehr in dieses System reinbringst und wenn du ihn mehr spielen lässt, auch was bringen kann. Also es sind viele, wo du diese Geschichte schreiben kannst.
Ausschlafen. Der Typ ist einfach zu viel gespielt die letzten Jahre. Genau, aber das ist nämlich das Sage. Und dahinter hättest du der Theorie nach an Mario Götze, der einfach ein Boss ist, der nicht mehr ein Boss für 90 Minuten ist, aber auf jeden Fall für weniger Spielzeit regelmäßiger hätte zum Einsatz kommen können. Das war das offensichtlichste Alarmsignal, was die Zukunft von Albert Riera angeht, dass er ihn nicht in den Kader beruft und Eintracht Frankfurt, ich glaube, 3 Tage später den Vertrag verlängert. Oder nicht?
Also ich will mich jetzt an dieser Götze-Thematik nicht aufhängen. Natürlich ist es ein Spieler, der dir wahnsinnig viel Erfahrung bringt, der in der Lage ist, die Leute irgendwie anzuleiten und so weiter und so fort. Mich hat diese Diskussion damals schon so ein Stück weit gestört und sie stört mich auch heute noch, weil auf der einen Seite sagen wir immer, kein Spieler, kein Funktionär, kein Trainer ist größer als der Verein. Und dann lässt du halt einfach mal jemanden, der, natürlich hat er einen Namen, aber wenn du dann halt sagst, okay, ich habe jetzt andere Spieler und ich habe nun mal nur einen begrenzten Platz von Spielern und der passt in den taktischen Ansatz in dem Falle nicht rein, dann ist das Argument jetzt für mich nicht ausreichend genug, sagen, ja, aber der muss spielen, weil der hat diesen Namen.
Das sage ich ja auch nicht. Ich habe ja nicht gesagt, Eintracht Frankfurt soll sich in Mario Götze Eintracht umbenennen. Aber wenn du halt 0-0 bei St. Pauli spielst, gerade noch 1-0 gegen Heidenheim gewinnst, wo in so ein Millimeter Abseits zurückgepfiffen wird, ja, die hatten ansonsten keine Chance, aber ja, trotzdem, es ging um Millimeter, dass es nicht ein Unentschieden wurde. Und du dann eben zu Mainz 05 fährst, wo man eben schon gesehen hat, wie die unter Urs Fischer spielen, das es, ja. Also ich will ja auch gar nicht sagen, man also muss es nicht an Götze erzählen. Riera hat einen riesen Fehler gemacht, meiner Meinung nach, aber das war nicht sein einziger Fehler und deswegen musste er halt auch gehen und seine Kommunikation war da schon auch nicht
stark. Ich verstehe den Punkt, den du machen willst. Das kannst du natürlich alles machen, wenn du am Ende dann diese Spiele gewinnst.
Genau.
So, und wenn er dieses Spiel gewonnen hätte, dann wäre diese Diskussion auch nie so geführt worden im Nachhinein, wie sie dann geführt worden ist, sondern dann hätte man gesagt, ne, selbst ohne Mario Götze kriegen sie das irgendwie auf die Kette. Ja, also das ist ja dann auch jetzt rückwirkend betrachtet relativ einfach, da jetzt in diese Richtung zu gehen. Wenn das Spiel anders ausgegangen wäre, hätten wir diese Diskussion nie geführt.
Das ist natürlich wahr, das ist klar. Und ich kann ja auch den Gegenbeweis nicht antreten. Es hätte sein können, dass es mit Mario Götze genauso schlimm ausgesehen hätte. Aber ich finde es halt schon interessant, dass du halt hier einen Spieler hast, der hat ein Spielverständnis und eine Passqualität in einzelnen Situationen, die kaum jemand in diesem Team erreicht. Und er kann das nicht mehr über 90 Minuten. Mhm. Aber dass der so wenig eine Rolle gespielt hat, war, also für mich persönlich war das eben einfach ein klares Indiz, okay, das wird mit Riera wahrscheinlich eher nicht gut gehen, weil ansonsten verlängerst du nicht, vor allem ausgerechnet auch noch in dieser Phase, in der er erstmals nicht im Kader ist, den Vertrag. Das war für mich quasi schon so ein Auseinandergehen der Vereinsinteressen oder der sportlichen Führung und eben der Trainerinteressen, auch wenn es natürlich sein kann, dass es vielleicht auch Zufall war, dass es so zusammengefallen ist. Ja. Weil so eine Vertragsverlängerung wird länger gemacht. Aber du hast ja auch noch Can Usun.
Und kurze Frage an dich, bevor wir von Mario Götze weggehen. Du bist auch hier Statistikguru und hast da mit Sicherheit irgendwie dein Statistikzettelchen da. Kannst du mir sagen, wie viele Spielminuten er unter Dino Topmüller in dieser Saison hatte und wie viele Spielminuten er unter Albert Riera hatte?
Also es waren auf jeden Fall mehr unter Dino Topmüller, aber ich habe es leider hier nicht genau aufgetrennt. Aber Topmüller wurde ja gegen Werder entlassen, da hat er vorher im Schnitt wahrscheinlich so, wenn er gespielt hat, hat er so 30 bis 40 Minuten gespielt, würde ich jetzt mal so im Kopf hier gerade ausrechnen. Unter Riera, wenn er gespielt hat, hat er wahrscheinlich im Schnitt ein bisschen mehr sogar als 40 Minuten gespielt. Hast du es dir rausgeschrieben? Ist es so?
Nee, habe ich nicht. Es war jetzt einfach nur so vom Gefühl her. Ich glaube nämlich, dass das auch unter Topmüller schon ein Thema gewesen ist und deine Zahlen belegen ist. Also auch das können wir jetzt nicht einfach nur dem lieben Albert da in den Schuh schieben. Das ist jetzt auch schon ein Thema, was sich über die ganze Saison irgendwie durchzieht.
Definitiv. Und Mario Götze ist auch nicht die Zukunft von Eintracht Frankfurt. Das ist mir auch klar. Er ist 33, glaube ich. Und du siehst es ja, in welcher, also, ne, dass es halt einfach nicht mehr Prime Mario Götze ist, ohne ihm jetzt irgendwie nahe zu treten zu wollen. Das würde er wahrscheinlich selber auch so sagen. Aber der Punkt, den ich ja eigentlich machen wollte, war, die Stürmer, die man hat, sind jetzt nach der Wintertransferperiode, wichtiges Thema, im Sommer hat es noch nicht gepasst und daran ist auch Markus Krösche schuld. Aber jetzt sind die Stürmer, die man hat, super. Sie müssen nur bitte endlich mal fit bleiben. Und wenn es an den Spielern liegt, also sie zu verletzungsanfällig sind, Jonathan Burkhardt zum Beispiel, dann hat man da halt vielleicht dann doch falsch gelegen. Aber wenn die fit wären, könnte das eine Bombenoffensive sein. Und nämlich das Offensive dahinter nämlich auch. Can Usun, wie gesagt, ich habe ihn jetzt schon mehrfach gelobt. Ich finde auch, dass Bahoya immer wieder seine Momente hatte. Bei dem habe ich vorhin noch überlegt, ob ich ihn noch mitnennen möchte. Letztlich ist Nathaniel Brown auch ein Offensivspieler in vielen Momenten gewesen für die Eintracht. Plus du hast noch einen Larsson, der von hinten kommen kann. Der darf halt bloß kein Sechser spielen, weil er halt einfach in der defensiven Bewegung nicht gut genug ist. Deswegen, was ich ihm sagen wollte, war, es ist schon eigentlich immer noch relativ vieles im Kader, auch Eintracht Frankfurt-mäßig. Jetzt muss die Defensive nachziehen und diese Transfers müssen früher vollendet über die Bühne gebracht worden sein.
Ja, aber du hast auch in deiner Aufzählung mindestens drei Spieler dabei, wo du einfach erstmal klar sein musst, ob du die in der nächsten Saison als Spieler von Eintracht Frankfurt hast. Ja, also Kalimuendo ist ja nur geliehen, da ist zwar eine Kaufoption drin, aber auch die musst du erstmal ziehen, die musst du dir finanziell leisten können und du musst auch, der Spieler muss davon überzeugt sein und muss überhaupt da bleiben wollen, jetzt wo du ihm auch keinen internationalen Wettbewerb anbieten kannst. Can Usun ist, glaube ich, auch bei vielen anderen Vereinen auf dem Zettel. Also auch das wird eine schwierige Diskussion.
Und er war ja schon unzufrieden mit seiner
Spielzeit. So, und bei Nathaniel Brown, ich glaube, der kann halt einfach sich einen Verein aussuchen. Das ist vollkommen egal. Der muss nicht mal vorher anrufen, der muss an die Tür klopfen und dann wird er da reingelassen.
Genau, ich bin schon da. Also,
ja, das Thema ist halt auch nochmal ein schwieriges. Also ja, ich gebe dir recht. Aber bei dem einen oder anderen, und dann kommen wir wieder bei dem Punkt, ne, wir müssen diesmal bitte ein bisschen schneller sein, sind Fragezeichen dran und die gilt es halt auch jetzt bitte zeitnah zu klären.
Genau, aber wenn wir dann eben bei der Frage landen, eben die Eintracht muss sich wieder mehr nach Eintracht Frankfurt anfühlen,
ja,
dann glaube ich eben eigentlich, dass wir gar nicht so sehr über Ballbesitz sprechen, weil es gab immer schon auch die Spiele, wo du halt gegen einen Aufsteiger hat halt die Eintracht mehr Ballbesitz, sondern es muss halt einfach knallen. Du musst Tore erzielen. Ja. Und auch defensiv muss es mal knallen, hat es vielleicht auch ein bisschen zu sehr, gab es vielleicht auch die eine oder andere Verwarnung und zum Teil ja auch Platzverweise zu viel in der Saison, aber das ist es, glaube ich. Und ich glaube nämlich, dass diese Ballbesitzdiskussion, die ist nicht komplett falsch, weil sie steht für etwas und das haben wir jetzt ja zur Genüge besprochen, aber ich glaube, das ist nicht das Thema, weil ehrlich gesagt auch so, wie ich jetzt Eintracht Frankfurts Fans erlebe und dadurch, dass sie sehr vokal sind, sag ich mal, sie sind klar vernehmbar, auch im digitalen Raum, fliegt's mir die ganze Zeit um die Ohren und ich weiß auch, dass sich ganz viele an Dingen stören werden, die ich jetzt gesagt habe, das ist einfach so, wenn du über Eintracht Frankfurt sprichst, aber ich habe wirklich nie den Eindruck gehabt eigentlich, dass es denen wirklich um diese philosophische Frage geht, wollen wir einen positionsgetreuen Fußball oder wollen wir den geilen Büffelherden-Umschaltfußball, der aber halt ehrlich gesagt auch völlig aus der Zeit gefallen ist, sondern es geht einfach nur darum, vorne müssen Tore fallen, hinten bitte nicht ganz so viele, aber ehrlich gesagt, in der letzten Saison hat sich auch niemand beschwert und da war die Abwehr nicht so arg viel besser, nach dem, was man zugelassen hat. Man hatte halt einfach ein bisschen mehr Spielglück, sage ich jetzt mal.
Ja, also du hast ja gerade einen Punkt aufgemacht, du hast halt einfach in dieser Liga Gegner, gegen die hast du halt automatisch mehr Ballbesitz.
Ja.
Und da musst du Lösungen finden. Und das ist etwas, wo man sich als Eintracht Frankfurt in der Vergangenheit, in dieser Saison, aber auch in den Saisons davor gerne mal sehr schwer getan hat, gegen diese tiefstehenden Gegner Lösungen zu finden, zu Toren zu kommen, dass du gegen Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Stuttgart, da hast du deine Räume.
Mhm.
So, da kannst du diesen Konterding spielen. Also du brauchst kein reines Ballbesitzspiel, du brauchst irgendwie so eine Kombination von beidem und du musst es gegen diese Wurstgegner, die du in dieser Liga hast, halt auch endlich mal schaffen, aus diesem Ballbesitz, den du natürlicher Art und Weise hast, dann halt auch mal irgendwas Zählbares zu machen. Da sind wir wieder bei deinen Toren und dann willst du nicht irgendwie noch das 15. Mal sehen, dass die Abwehrspieler von links nach rechts sich den Ball irgendwie zuspielen, weil dann ist halt wieder irgendwie das Seufzen angesagt.
Und das ist eben genau das Ding. Also gegen welche Gegner hatte man den meisten Ballbesitz? Gegen Union 78% und 73%. Was ist dabei rausgekommen? Ja, ein Punkt
in zwei Spielen. Ja, was halt nicht schwer ist, weil Union gibt dir halt den Ball, die geben dir beim Einlaufen und sagen so, ihr könnt in die ersten 70 Minuten haben und dann hätten wir ihn bitte gerne nochmal kurz.
Genau, um das eine Tor zu machen. Bei einer Ecke.
Ja. Und dann natürlich bei einer Ecke. Wie will Union denn sonst Tore machen?
Genau, und das ist nämlich genau der Punkt. Ich wollte quasi deinen Punkt unterstreichen. Dann die nächsten in der Liste. Heidenheim, St. Pauli, Mainz, Köln, das ist 72% bis 67% Ballbesitz. Dann kommt der erste Sieg, das war Heidenheim. Ich habe vorhin aber schon gesprochen, dass man da hinten raus, obwohl man eigentlich gar nichts zugelassen hat, trotzdem noch Glück hatte, dass es kein Unentschieden wurde. So, und dann löst es sich so ein bisschen. Und das ist eben das Thema von Eintracht Frankfurt und das muss man beantworten. Und das bringt mich aber, bevor wir dann zu den Awards kommen, nämlich zu der einen Abschlussfrage, die auch unsere Einstiegsfrage war, René. Ja, was ist es denn jetzt? Ist es denn jetzt Teil der Lernkurve? Und Markus Krösche hört sich das hier an und macht ein paar Dinge anders und sucht einen entsprechenden Trainer. Und wir gucken in einem Jahr vielleicht wieder zurück und sagen, naja, war halt eine Übergangssaison. Oder es steckt vielleicht dann doch mehr dahinter, weil die Dinge, die du vorhin gesagt hast, bei so Spielern, bei denen nicht sicher ist, ob sie noch bleiben, da war ich ehrlich gesagt auch nicht so tief drin, weil mich dieser Transferjournalismus nicht interessiert.
Ja.
das könnte ja auch darauf hinweisen, boah, vielleicht war das im Nachhinein der Anfang vom Ende, ist jetzt zu viel, aber halt quasi der Anfang vom Ende der richtig guten Zeit bei Eintracht Frankfurt.
Das ist jetzt auch ein bisschen schwierig zu beantworten. Wir haben die ganze Zeit immer irgendwas beantwortet, nachdem wir alle Karten auf dem Tisch haben, alle Erkenntnisse und haben das irgendwie in der Rückschau betrachtet.
Jetzt musst du mal liefern.
Jetzt muss ich eine Antwort liefern für etwas, was in den nächsten 365, 380 Tagen irgendwie passiert. Meine Einschätzung oder meine Erwartung ist, nach all dem, was in den Jahren davor gelaufen ist und da es ja auch danach aussieht, dass man mit den sportlich Verantwortlichen hier jetzt auch nicht bricht und die in der Vergangenheit eigentlich immer diese Entscheidungen, bis auf jetzt diese eine Saison, die war ja jetzt ja auch nicht so komplett falsch, sondern da waren es ja auch wieder so einige Nuancen, die einfach dann dazu geführt haben, dass wir das Ziel am Ende nicht erreicht haben, wäre meine Erwartungshaltung oder meine Einschätzung, dass das jetzt eher eine Lernkurve ist, die wir mitmachen und keine beginnende Krise.
Ich bin sehr gespannt, für welchen Trainer man sich entscheidet. Ich bin kein Fan der Adi-Hütte-Gerüchte.
Damit steht und fällt dieses ganze Thema. Ich glaube, und das ist die eine Seite, die ich halt immer wieder auch höre, ist, dass man nach diesem Experiment Toppmöller und nach dem durchaus kürzeren Experiment Albert Riera so ein bisschen die Lust und der Nerv, jetzt nochmal ein Experiment mit dem dritten Trainer irgendwie zu machen, dass da die Geduld nicht mehr so richtig da ist. Und auch dann könnte es ja im schlimmsten Falle bedeuten, zu sagen, naja, es ist halt irgendwie, ne, das Experiment, das muss irgendwie alles wachsen und so weiter und so fort. Das ist ja auch so ein bisschen so die Erklärung für, naja, nächstes Jahr schaffen wir auch keinen europäischen Platz, weil es ist ja langfristig ausgelegt und so weiter. Ich weiß nicht, ob das Umfeld dann wirklich so gut aufnehmen würde.
Nein, also du Top 7 musst jetzt schon erreichen.
Ja, also du musst jetzt schon irgendwie den nächsten Schritt gehen und sagen, naja, wir machen jetzt vielleicht kein vollständiges Experiment, aber wir machen vielleicht eine Weiterentwicklung des Experiments. Und ich kann verstehen, dass du sagst, Adi Hütter, bist du jetzt kein Fan von? Ich bin da tatsächlicherweise noch unentschlossen. Für mich steht und fällt es dann auch so ein bisschen damit, wie man das Ganze dann am Ende verkauft. Wobei man jetzt sagen muss, er hat ja keinen schlechten Fußball hier spielen lassen. Also die Ergebnisse unter Hütter waren ja schon durchaus auch gut.
Aber hast du dir Gladbach-Spiele angeguckt unter Hütter?
Ja.
Also ja, Gladbacher Kader, Gladbacher Umfeld und alles von Anfang an stand unter einem schlechten Stern.
Ja.
Also, ich habe dann Monaco nicht verfolgt. Das habe ich mir nur erzählen lassen, wie es da war. Da war es wohl besser.
Ja, aber ich auch nicht. Ich finde auch immer, das kann man schwer vergleichen, ne? Wenn man diese Aspekte dann irgendwie hat, mit von wegen, hast du den da gesehen, dann hätte man damals keinen Kostic, keinen Rebic holen dürfen, weil das war woanders auch schlecht. Also, ne, ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, ist dann da eine Passung einfach vorhanden oder nicht? Von daher, ich bin da jetzt erstmal offen. Ich würde es jetzt nicht kategorisch ablehnen. Die Frage ist halt, was kommt damit noch?
Ja, das ist wirklich die Frage. Und die Frage, die wir nämlich das letzte Mal, als du hier was gestellt hatten, das war vor einem Jahr, war, ist da noch Platz in den Top 4? Das war quasi unsere Überschrift zu Eintracht Frankfurt, weil wir damals rausgearbeitet hatten, da wackeln einige, schafft es die Eintracht da reinzuspringen. Und ich glaube, dass das nämlich auch so die Antwort auf die, ist das jetzt eine Formkrise oder ist das eben jetzt wirklich hier was Größeres bei Eintracht Frankfurt? Ich glaube, das wäre meine persönliche Antwort. Die Antwort ist, war da Platz in den Top 4? Nein, weil Leverkusen hat zwar weiter super geschwächelt und Riesenfehler gemacht, aber der VfB Stuttgart ist da reingegangen, weil er einen der besten Trainer hat, muss man sagen, plus auch keinen schlechten Kader. Also Dennis Undorf bei Eintracht Frankfurt.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, genau. Ich mir auch. Und zwar jubelnd vor der Kurve ungefähr.
Ja, wahrscheinlich sogar jubelnd in der Kurve.
Ja, wahrscheinlich mit Pyro in der Hand.
Ja.
Bei ihm würde sie auch die Hand nicht verlassen. Der Dennis hätte das bestimmt drauf. Nee, also genau, die Antwort auf die Frage ist nee, da war jetzt kein Platz in den Top 4. Es war ein kurzes Zeitfenster da und man hat es auch einmal geschafft. Aber es ist anzunehmen, dass wenn Leverkusen sich mal ein bisschen rafft, dass dann die Top 4 wieder geschlossen sind. Das heißt, der neue Erwartungshorizont und auch alter Erwartungshorizont von Frankfurt ist weiter. Wenn man streng ist, Platz 6, 7, 8. wenn man ein bisschen Bonus gibt, 5, 6, 7, 8. Und dann ist die Frage, ob das reicht, um das Umfeld anzuzünden, dass alle zufrieden sind.
Ja, also nochmal auf diesen Punkt mit, ist da Platz in den Punkt, in den Platz, in den ersten vier und mit den, die anderen müssen schwächeln. Es ist ja auch so, dass wir das in den Jahren davor auch schon gesehen haben. Nur da war die Eintracht ja dann auch nicht clever genug. Also dieses Schneckenrennen um Europa ist ja nichts, was in dieser Saison passiert ist. Und es ist auch nichts, was in der letzten Saison passiert ist. Gefühlt sehen wir das ja seit Ende von Corona und vielleicht auch so ein bisschen in Corona noch, dass da dieses Schneckenrennen ist. Und dreimal hat die Eintracht es nicht geschafft. Im letzten Jahr hat sie es geschafft. Dieses Jahr sind sie halt richtig auf die Nase gefallen. Also das ist ja auch das, was ich am Eingang gesagt habe. Wenn die Eintracht richtig performt und wenn alles irgendwie zusammenpasst und die anderen halt auch einfach ihren Stiefel mal nicht auf die Kette kriegen, dann kann es auch im nächsten Jahr wieder Platz 4 sein mit viel Glück. Aber du kannst es halt nicht einkalkulieren. Ja. Die Frage ist, bist du am Ende wieder in so einer Liga um Platz 6 mit Freiburg, Augsburg und weiß ich nicht, der TSG Hoffenheim?
Wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist halt das, was es auch emotional so schwierig macht, weil von ganz vielen Faktoren her gehört Eintracht Frankfurt emotional gesehen in die Top 4, aber von ganz vielen Fakten her, einfach blanken Zahlen, gehört man da leider nicht rein. Und daher kamen wir im letzten Jahr, weil wir uns eben auch die Finanzkennzahlen angeguckt haben, und da gab es eben einfach einen irren Sprung der Eintracht, so im Mittel gesehen in den letzten 4 Jahren, die berichtet wurden, also letzte Zahlen sind quasi 23, 24, war man immer in den Top 5 und eben mit einer deutlichen Entwicklung nach vorne eben. Und das haben wir ja auch damals auch thematisiert. Man hat nicht nur Transfereinnahmen, so auch Sponsoring geht hoch, europäisches TV-Geld geht hoch, plus eben man hat sich auch noch Investorengeld im weitesten Sinne mit reingeholt in den Verein und kratzte deswegen nämlich auch finanziell an den Top 4. Mhm. Aber man ist halt eben noch nicht drin. Und das wird wahrscheinlich jetzt dann auch nach Veröffentlichung der sehr guten Zahlen der jetzt dann gerade abgeschlossenen Saison so sein. Wahrscheinlich wird das, vielleicht hat es für Rang 4 schon gereicht, aber nur temporär. Man wird wahrscheinlich weiter finanziell. Und das ist eben aber halt das, was auch, glaube ich, schwierig zu moderieren ist, weil es eben die emotionale Wahrheit gibt und die ist eben, Eintracht Frankfurt ist einer der stimmungsvollsten Orte oder kann es sein im deutschen Fußball. Und dennoch ist es so, solange da 50+1 Ausnahmen rumturnen, die einfach, ich meine, Leipzig hat 4 Spieler für 20 Millionen Euro geholt in der Saison. Und da hat halt einer davon wahnsinnig gut funktioniert, den werden sie jetzt auch für, also sie werden ihn jetzt nicht verkaufen, aber sie hätten ihn für wahnsinnig viel Geld verkaufen können, Diamondi. Das kann halt so Eintracht Frankfurt nicht machen, aber immerhin schon 2 20 Millionen Transfers sind schon mit drin. Und da musst du halt damit eher treffen als die anderen. Ach, ich bin gespannt, René. Aber wir wollen ja noch Awards vergeben. MVP, Unsung Hero, Moment der Saison und dann die Saison als Emoji. Nichts dankbarer als diese Frage, würde ich sagen. Deswegen lass uns mit dem MVP beginnen. Ja, wer ist denn dein MVP geworden?
Muss ich erstmal auf meinen Zettel wieder gucken, was ich mir da aufgeschrieben habe. Gegenfrage, wen hättest du denn als MVP gesehen?
Also, boah, es ist interessant, dass ich darauf gar nicht vorbereitet war. Also ich finde, ich habe ein bisschen Angst, Can Usun zu überhypen. Dafür gibt es auf jeden Fall das Potenzial zu und er überhypt sich nämlich selber auch manchmal ein bisschen. Aber wenn ich nur danach gehe, wer hat quasi, wenn er gespielt hat, so einen Einfluss in vielen Spielen, nicht in allen Spielen gehabt, dass ich mir in Spielen, in denen er nicht gespielt hat, gedacht habe, der könnte jetzt dem Team gut ziehen, dann würde ich Can Usun wählen, weil alle anderen nicht lang genug da sind. Kalle Muende und Amal Mooney wären quasi von dem Effekt, den sie haben aufs Eintracht-Frankfurt-Spiel, finde ich, in der ähnlichen Kategorie, aber haben halt einfach bei weitem nicht so viele Spiele gemacht. Deswegen wäre Usun mein MVP. Ich kann mich nicht zu Burkhardt durchringen, ehrlicherweise.
Ja, also ich habe auch, das war mit so einer der Punkte, wo ich am längsten in der Vorbereitung zu dieser Sendung überlegt habe, wen ich da hinschreibe. Burkhardt wäre wahrscheinlich, und du merkst schon, wie ich ausführe, dass das nicht ist, wäre wahrscheinlich anhand von den geschossenen Toren und etc. die logischste Konsequenz. Ich konnte mich auch nicht so richtig zu ihm durchringen.
Mir ist aber, ich bin ja dumm, es muss doch Nathaniel Brown sein, eigentlich.
Ja.
Ist das? Ja, also da stand ich ja völlig auf dem Schlauch. Das ist ja eigentlich eindeutig, wenn man mal kurz länger als nur 30 Sekunden drüber nachdenkt. Der hat ja auch immer gespielt.
Er hat immer gespielt. Er hat von allen, die diesen nächsten Entwicklungsschritt machen sollten, den mit Abstand am größten gemacht. Er hat Linksverteidiger, zentrales Mittelfeld, linker Flügel, Stürmer. Ich glaube, die einzige Position, wo du ihn nicht gesehen hast, war Torwart. Er hat ja auch mal irgendwann zwischenzeitlich auf der rechten Seite dann bei Don Alberto gespielt. Also da war ja auch irgendwie alles drin. Also für mich ist der MVP ganz klar Nathaniel Brown. Der hat den größten Entwicklungsschritt gemacht und passt dann auch so ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Der kann sich jetzt im Sommer wahrscheinlich den Verein, für den er spielen will, aussuchen.
Gott, wie peinlich das ist. Ich hätte einfach gleich mir den Kader nochmal nach Minuten hier sortieren sollen und nicht nach Toren. Dann wäre ich vielleicht nicht auf diese falsche Fährte gegangen. Ja, Nathaniel Brown, finde ich eine sehr gute Wahl. Wäre ich im zweiten Versuch auch drauf gekommen, René.
Sehr gut. Dann machen wir doch den nächsten Ding. Du hast ja gefragt nach Unsung Hero. Mal gucken, ob du da im ersten Versuch auf den gleichen Spieler kommst wie ich. Wen hättest du denn da?
Boah.
Jetzt drehen wir das auf den letzten Minuten hier noch
um. Ja, aber wirklich, ey, das macht dir Spaß, ne?
Ja.
Also, doch, ich finde, ist Kalimuendo unsung genug? Vielleicht nicht, aber wäre mein unsung Hero. Ich finde, der hat, man könnte auch eine Skiri-Diskussion führen, weil ehrlicherweise ganz viel, was wir ihm vorgeworfen haben, daran lag es jetzt in der Saison nicht und er war dann auch ein okayer Innenverteidiger.
Ja.
Aber ich, der hat doch, Kalimuendo hat mir einfach sehr gut gefallen.
Kalimuendo hat mir auch sehr gut gefallen. Passte für mich nicht in die Kategorie, weil für ihn, über ihn ja doch deutlich mehr gesprochen wurde. Du warst aber in der richtigen Richtung unterwegs. Es ist auch ein Flügelspieler, allerdings war der mehr auf der anderen Seite unterwegs. Es ist für mich Amaimouni geworden.
Ja. Mhm.
Ganz ehrlich, wenn du den in der Winterpause für, was waren es, 200.000, 300.000 Euro von der zweiten Mannschaft von der TSG Hoffenheim verpflichtest, der macht bei dir dein Bundesliga-Debüt. Mhm. Und reißt da gleich so eine Leistung ab. Also über den ist für mich eindeutig zu wenig gesprochen worden, was der in dieser ja doch auch vom Umfeld her und von der ganzen Tabellenplatzierung her doch schwierigen Position da einfach abgerissen hat, mit welcher Leichtigkeit und so weiter. Also ich könnte jetzt noch stundenlang über den schwärmen. Das ist für mich ganz klar der Unsung Hero.
Ja, auf jeden Fall auch besser als Kalimuendo, weil der hat ja noch öfter gespielt. Ich meine, Amaimouni hat halt hinten raus nicht mehr so wahnsinnig viel Spielzeit gesammelt, wenn ich es jetzt gerade nicht komplett falsch auf dem Schirm habe. Aber das war ja auch schon dann diese, das waren ja dann schon diese Spiele, in denen zwar immer noch der Theorie nach was möglich war, aber man eben schon den Eindruck hatte, Riera entscheidet jetzt manche Personalentscheidungen auch eher so, um ein Statement zu machen. Und da hat halt Amaimouni nicht die Riesenrolle bei ihm gespielt.
Das ist richtig.
Und deswegen kam er nicht mehr. Aber ja, sehr, sehr gute Wahl. Und Ebnu Talib natürlich mit einer Honorable Mention.
Ja.
Der könnte noch ein ganz großes Ding werden für Eintracht Frankfurt. Wir haben es halt bloß noch nicht gesehen. Hoffentlich bleibt er mal ein bisschen gesund. Das wäre schön zu
sehen. Also der wäre auf jeden Fall da bei mir noch auf der Shortlist gewesen und ich hatte auch tatsächlich kurz über Skiri nachgedacht. Allerdings, wie du es ja auch gesagt hast, eher wegen den Einsätzen als Innenverteidiger und weniger wegen den Einsätzen als Sechser dann tatsächlich.
Ich finde, wer halt auch immer geht in der Kategorie, aber das ist auch zu langweilig, ist Ansgar Knauf. Weil Ansgar Knauf...
Auch da hatte ich überlegt... Ansgar Knauf ist für mich irgendwie so das Paradebeispiel von so einer Arbeiterameise.
Ja, wirklich, das ist echt so. Ja.
Den kannst du auf den Platz stellen, du gibst dem eine Anweisung, der macht, der beschwert sich nicht, wenn er spielt, der beschwert sich nicht, wenn er nicht spielt, alles fein, wenn der da ist, immer 100%. Da habe ich dann wiederum auf die Spielminuten geguckt und da hatte er dann eindeutig zu wenig Spielminuten in dieser Saison. Und deswegen, das hat es ihm dann da an dieser Stelle ein bisschen schwer gemacht, weil einfach auf der linken Seite Bahoya mehr gespielt hat, auf der rechten Seite dann mal Kalimuendo, mal Doan, dann Amaimouni. Also er kam da nicht so richtig zum Einsatz, aber der wäre für mich da auch in den Top 3 gewesen.
Kein Spieler wurde häufiger in der Liga eingewechselt für Eintracht Frankfurt als Ansgar Knauf. 16 Mal, 12 Mal Startelf, also 28 Spiele am Ende der Saison wieder.
Er schafft's aber einfach jedes Jahr. Wenig Spielminuten im Vergleich zu den anderen.
Das stimmt, 1300 waren es in der Liga. Kommen wir zum Moment der Saison. Welcher war es?
Ja, das ist relativ einfach gewesen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Zum einen, weil ich es live im Stadion erlebt habe. Zum anderen, weil es ein emotionales Spiel war von beiden Parteien. Und weil viele Tore gefallen sind. Kannst du raten, welches Spiel das ist?
Das Tor von Ebnu Taleb beim 3:3 gegen Dortmund. Oder ja, das 5:1 gegen Gala.
Das ist es.
Ah, genau. Toll, dann sprechen wir noch über die Champions League kurz, weil das haben wir jetzt leider so ein bisschen ausgeklammert, ja. Mhm.
Ja, also für mich ist es das 5:1 gegen Galatasaray. Wie gesagt, zum einen, weil ich es im Stadion erleben konnte, weil es natürlich dann zum anderen emotional, du hörst, nachdem du über die Liga, die Champions League erreicht hast, diese Hymne da im Block. Es war im Vorfeld emotional aufgeheizt. Ja. Aus so einer Fanperspektive, wenn du dann siehst, wie die Fans vom Gegner, nachdem sie vorher ja irgendwie gesagt haben, wir nehmen hier das Stadion ein, dann irgendwie in der 80. Minute zu scharen den Block verlassen. Und ich hatte von meiner Position einen sehr guten Blick auf den Auswärtsblock, ist natürlich dann auch nochmal so ein emotionales Ding. Also das ist für mich ganz klar der Moment der Saison. Auf Platz 2 wäre dann, glaube ich, tatsächlich das Tor von Ebnu Taleb gewesen. Und danach kommen leider nur noch weniger positive Momente.
Auf einer Skala von 0 bis 10, wie schmerzhaft ist es, dass die Champions-League-Saison so gelaufen ist für Eintracht Frankfurt, wie sie gelaufen ist? Denn Auslosung schwierig, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Man hatte schwere Gegner in der Gruppenphase. In der Vergangenheit war das aber manchmal gerade das, was Eintracht Frankfurt und das komplette Umfeld angezündet hat.
Für mich dahingehend schwierig, zum einen, weil du, wie du es gesagt hast, du hattest diese Gegner, wo niemand von dir erwartet, dass du jetzt am Ende mit einem Sieg rausgehst. Also Liverpool, Atletico, Barcelona, da hat jetzt keiner erwartet, dass du da irgendwie die an die Wand spielst. Von daher hätte es halt einfach mehr sein können. Es hätte halt mehr offener Fight sein können. Da sind wir wieder, ne? Weniger Ballbesitz und mehr vielleicht Harakiri-Fußball. Dann wäre es auf jeden Fall für mich emotional noch mal mehr gewesen. So war es halt schon einfach sehr traurig, dass du dann regelmäßig mit 5 Toren da auf die Matte geschickt wirst.
1:5 bei Atletico, 1:5 zu Hause gegen Liverpool, gegen Neapel hat Zetterer hinten raus den Punkt noch festgehalten beim 0:0. Ja. Zu Hause gegen Atalanta 0:3 verloren. Da war eben dieses 1:2 von Barca, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, was ja auf das 0:6 gegen Raba Leipzig gefolgt ist, schon eins der besten Champions-League-Spiele der Eintracht in dieser Saison.
Ja.
Wirklich ernüchternd. Ja, sehr schade.
Ja, aber du hast halt die Grenzen aufgezeigt bekommen. Du bist halt als Eintracht Frankfurt keine Champions-League-Mannschaft.
Zumindest in dieser Saison, in dieser Verfassung nicht. Ja. Bleibt noch die Frage, welches Emoji stellt diese Saison dar?
Auch das könnte man erraten, weil es war schon in der ein oder anderen, in dem ein oder anderen Aspekt, den ich mitgebracht habe, mit drin. Für mich ganz klar ist das die Facepalm-Saison.
Ja, stimmt, ja, richtig. Ja. Mhm.
Also an so vielen Stellen hast du einfach dich gefragt, so, warum? Ja. Warum jetzt? Warum
aus welchen
schon wieder
Gründen
drei
auch immer?
Tore? Ja. Da war einfach so viel, wo du dir an den Kopf gehauen hast.
Sehr schön. Ja, das fasst ja auch tatsächlich das, was du vorhin schon so oft gesagt hast, sehr gut zusammen. Aus welchen Gründen auch immer haben sie das so und so entschieden.
Ja.
René, ich hätte ahnen müssen, dass wir nicht in der Zeit bleiben, aber du hast mir auch jederzeit das Gefühl gegeben, dass ich nochmal hier die Ausfahrt nehmen darf und da nochmal die Ausfahrt. Ich bin total gespannt auf das Feedback zu dieser Folge. Ich danke dir sehr, sehr herzlich und kann natürlich allen nur empfehlen, den Eintracht-Podcast zu hören. Danke dir, lieber René.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, auf jeden Fall an eure Hörerinnen und Hörer, hört auch mal in die anderen Feeds vom Rasenfunk rein. Ich könnte mir vorstellen, dass da im Sommer auch noch das eine oder andere kommt.
Ja, das ist wahr. Das ist allerdings ja ein sehr netter Hinweis. Vielen Dank. Wir werden da zur WM auch was machen und da kommen noch verschiedene andere Sachen. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr euch für die Eintracht Frankfurt Frauen interessiert, über die haben wir in der Saisonbilanz gesprochen, aber ich wollte jetzt nicht, dass René hier zusammenbricht, denn das ist auch eher so deprimierend, was sich da entwickelt.
Ja.
Deswegen habe ich das jetzt hier jetzt mal rausgelassen. Also danke dir, lieber René, und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir machen komplett unabhängigen Sportjournalismus und wie können wir uns das leisten, fragt ihr euch, durch euch. Denn es gibt genügend von euch da draußen, die einen kleinen Betrag monatlich überweisen. Das geht auf allen erdenklichen Wegen. Ihr findet alle Informationen dazu auf rasenfunk.de und dann, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt oder wenn ihr einfach in die Podcast- oder die Videobeschreibung reinschaut. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen und das hier möglich machen. Stellvertretend danke ich Mauro H., SGD Thomas, Malotelli, Friedrich und Horst of War. Herzlichen Dank für eure Unterstützung hier im Rasenfunk. Und ansonsten freue ich mich wirklich auf euer Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de. Da ist es eigentlich am besten angebracht, denn da lese ich dann auch alles. In diesem Sinne, abonniert die anderen Feeds, René hat es schon gesagt, bleibt uns gewogen, empfehlt diese Sendung hier sehr gerne weiter, wenn ihr wollt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bald wieder, egal ob hier im Rasenfunk Royal oder in einem unserer anderen Formate. Habt eine gute Zeit, bleibt oder werdet gesund. Und dann bis zum nächsten Mal hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.
Hast du es gemerkt, René? Mein Timing beim Outro war genauso schlecht wie das der Eintracht in fast allen Entscheidungen dieser Saison. Naja.
Naja.